Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, da bist du ja wieder. Das ist sehr schön, freut mich.
Ich bin wieder zurück im Land.
Genau. Ja, im Land, das ist ganz gut. Und vor allen Dingen im Podcast. Hier tritt jetzt endlich wieder Normalität ein.
Ja. Mensch, raus aus der Untersuchungshaft. Ne?
Also die war aber kurz.
Ja, dafür wurde Kaution teuer. Nee, Spaß beiseite. Nur kurz zur Erläuterung. Es war ja sehr kurzfristig, dass ich nicht da war. Wir haben uns spontan entschlossen gehabt, noch mal ein paar Tage wegzufahren, weil es unserer älteren Hundedame sehr gut geht zurzeit. Die ist ja leider schwer krank, hat ja eine Krebserkrankung und war die letzten Wochen nicht fit. Und wie gesagt, jetzt ging es ja wirklich sehr gut, wo wir gesagt haben, okay, dann machen wir so eine kleine Abschiedstour mit ihr durch die Berge und waren da noch mal spontan ein paar Tage weg. Wir sind ja so um die Zeit eigentlich immer geplant im Urlaub gewesen die letzten Jahre. Und dieses Jahr haben wir ja gesagt gehabt, na, wie gesagt, ist nicht so fit, wir lassen das mal. Wir machen zwar, oder haben zwar Urlaub geplant, wollten wesentlich mehr hier im Haus und im Garten machen, aber sind dann doch spontan weggefahren. War blöd für dich, weil es für dich wirklich sehr kurzfristig kam. Aber ja, wie gesagt, für uns und auch gerade für die Zeit mit ihr war das halt wirklich eine sehr schöne Woche. Wie gesagt, sorry von mir, aber das war eine wirklich sehr, sehr schöne Woche nochmal gewesen. Von daher hält sich die Reue so ein bisschen in Grenzen, okay, ehrlich gesagt.
Es sei dir ja auch gegönnt. Und Dankeschön. Es sei dir ja noch mehr gegönnt mit genügend Vorlaufzeit. Ich war schon etwas irritiert, so nach dem Motto.
Ja. Wir haben das alles sehr schnell geplant und gemacht und hatten da ja dann diverse Anfragen laufen halt wegen Ferienwohnung beziehungsweise Hotel und hatten dann eine Zusage, was heißt eine positive Antwort gekriegt von dem Hotel und haben dann direkt zugesagt und dann natürlich sehr schnell hier alles noch einigermaßen dingfest gemacht, gepackt und quasi beim Losfahren ist mir eingefallen, oh, der Tobi.
Ja.
Da war ich noch nicht auf der Autobahn, aber da habe ich gesagt, komm, da hast du fast vergessen, ja, das Wochenende steht vor der Tür, musst du wenigstens noch Bescheid sagen und hab dir dann noch Bescheid gesagt. Ich denke 5 Minuten später und du hättest wahrscheinlich bei mir schon nach einem Termin gefragt. Ah nee, du hattest ja.
Ich habe nach einem Termin gefragt.
Ja. Das stimmt. Ja, das war ja der, wo mir da angefallen ist. Oh, der Tobi, der muss ja auch noch informieren.
Da war ja noch was. Genau. Ja. Mit dem Podcast ich erst seit 12 Jahren, das kann man ja auch mal vergessen.
Ja, das ist auch so eine Sache. Ich sage ja immer, ja, es war 10 Jahren, aber die Zeit läuft ja weiter. Klar, du hast so einen Meilenstein erreicht.
12.
Ja, man hat ja einen Meilenstein erreicht. Und der bleibt einem ja auch sehr präsent im Kopf, aber die Zeit läuft ja trotzdem weiter. Ja,
ja, so ist das. Naja, gut. Was will man machen? Aber ich hatte ja kurzfristig Ersatz gefunden. Und nochmal vielen Dank an den Thorsten, dass er so kurzfristig eingesprungen ist. Mhm. Ja? Das war ganz nett von ihm. Auf Thorsten ist dann schon Verlass.
Ja, da kann man ja froh sein, dass man da jemanden hat.
Ja.
Und du kannst ja aus einem Pool schöpfen.
Nein, nicht ganz so, weil so ganz kurzfristig habe ich auch keinen Pool, wo ich drauf zugreifen kann. Ne? Ich hätte 2 andere Kollegen auch noch mal angefragt gehabt, weil ich auch so ein bisschen Abwechslung in der Urlaubsvertretung haben wollte, dass es jetzt nicht immer der Thorsten genötigt wird, hier einzuspringen. Und die haben gesagt, ja, gerne, aber das war jetzt ein bisschen kurzfristig, da habe ich schon was vor. Und der eine sagte auch, na ja, ich bin jetzt nicht so vorbereitet, das ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt so spontan was machen möchte. Ja gut, und dann habe ich wieder auf die altbewährte Urlaubsvertretung zurückgegriffen und habe dann nochmal den Thorsten ein bisschen geärgert. Ja, genau. Ja. Na gut, wie gesagt.
Genau, jetzt bin ich ja erstmal wieder da.
Ja, mal gucken, wie lange noch, ne? Nicht, dass du wieder in Urlaub fährst.
Ich habe ja schon angedroht, also November und eventuell Oktober könnte dann nochmal was sein, dass wir dann am Wochenende nicht da sind. Aber das
Solange ich früh genug Bescheid weiß, kann man das alles planen. Genau, kein Thema. Genau. Gut. Okay, dann lass uns doch mal versuchen, in die Sendung einzusteigen. Wir haben einen Geburtstag zu feiern. 30 Jahre. 30 Jahre ist es her, dass das erste Mal ein Mac mit einem Intel-Prozessor ausgestattet worden ist. Und jetzt wird der ein oder andere Hörer fragen, ja, das ist doch alles Kokolores, was ihr da wieder erzählt, das ist doch viel später passiert. Und die werden auf den Prozessorwechsel anspielen von PowerPC auf Intel-Chip und der war ja nun nicht 30 Jahre her, aber es gab schon eine ganz andere Konstellation, die schon ganz viele Mac-User vergessen haben. Und das ist das, das Problem, wenn man so früh geboren worden ist, dass, wie wir es sind, die sich noch an den ganzen alten Scheiß erinnern können oder teilweise auch noch damit gearbeitet haben. Es gab eine Zeit, da gab es zwei Prozessorsysteme parallel im Mac. Und das war nämlich im Juli 1994, da hat das Ganze angefangen. Da stellte Apple das erste Mal den Apple LC630 vor mit dem Untertitel, dass er doch DOS-kompatibel ist. Und das war im Prinzip ein ganz normaler Mac mit dem System 7.5 und der hatte zusätzlich eine Prozessorkarte on board. Und diese Prozessorkarte hat auf einige Komponenten gemeinsam zugegriffen oder beide Prozessoren haben auf einige Komponenten gemeinsam zugegriffen. Das war einmal der Arbeitsspeicher und das war einmal die Festplatte. Die wurden gemeinsam genutzt und man hatte quasi die Möglichkeit, das System 7.5 zu nutzen oder Windows für Workgroups 3.11 respektive DOS 6.22. Und das war am Anfang ein 486er DX266 und später war es dann eine andere CPU, die kennen viele auch gar nicht mehr. Die Marke ist, glaube ich, auch nicht mehr aktiv im Bereich Prozessortechnik. Das ist die Firma Cyrix und später haben sie dann halt Cyrix-Prozessoren eingesetzt. Das war eine günstige Alternative zu Intel-Chips, waren performance-technisch nicht immer auf der gleichen Augenhöhe unterwegs. Das war so eine relativ günstige Lösung. Das hatte damals, glaube ich, aber auch lizenztechnische Gründe, dass Apple dann halt nicht mehr Intel-Prozessoren eingesetzt hat. Ja, so war das damals. Zwei Prozessoren in einem Rechner untergebracht. Das hat Apple eine ganze Zeit verbaut oder eine ganze Zeit fortgesetzt. Es gab, glaube ich, 5-6 Jahre Rechner, wo man eine Intel-Karte rein optionieren konnte oder die halt fertig konfektioniert waren. Ja. Ja. Eigentlich eine tolle Sache, finde ich. Also zur damaligen Zeit, das Beste aus beiden Welten, ne? In einem System.
Ja, vor allem noch nicht mal so unüblich, wenn man überlegt, Commodore hatte für den Amiga, also für die 2000, 3000 und für die 4000er Serie ja auch solche Brückenkarten, beziehungsweise Commodore nannte es Brückenkarten damals. Mhm. Da gab es ja hier auch mit dem, lass mich jetzt lügen, es gab auf jeden Fall zum Schluss auch einen 386, aber vorher waren es, glaube ich, hier war es der 286, den es da ja gab. Das war auch so muss auch um die 90er gewesen sein, wo sie diese Karten hatten. Ich war ja lange mit meinem Amiga zufrieden und habe ja da die ersten PC-Varianten lange ausgesessen, weil ich immer noch gehofft hatte, dass Commodore das gebacken kriegt ja mit dem ganzen Amiga, was ja leider dann doch nicht der Fall war. Irgendwann ja, war das Ende dann einfach erreicht, was jetzt das Nutzen des Amigas betroffen hat und hatte da ja überlegt, mir eventuell halt, wie gesagt, auch nochmal so ein 4000er anzuschaffen und hatte dann auch mal so, gerade auch, weil es halt, wie gesagt, die Karten dann gab, um da halt möglichst lange noch am Amiga festzuhalten, aber eventuell dann doch auch das nutzen zu können. Es kam allerdings nie dazu, alleine schon wegen dem Anschaffungswiderstand. Also Geld damals einfach, das hätte sich für mich nie gerechnet, ja. Aber ich habe da, wie gesagt, ja, da haben wir in der Vergangenheit ja ab und zu schon mal drüber gesprochen, lange am Amiga festgehalten als Computer. Es sollte ja nicht sein mit Commodore damals, leider, aber was soll's. Aber wie gesagt, da gab es auch diese Karten. Ich glaube, die erste war sogar ein 8088. dann den 286 und dann 386 zum Schluss. Ja.
Ja.
Aber keine Ahnung, wie die sich verkauft haben. Weil man muss ja auch mal gucken, die Preise haben sich da ja auch irgendwo zwischen 2.000 und 4.000 Mark bewegt. Alleine für die Karte. Ja. Das, ja.
Ja, diese Mac-Karte, diese PC-Karte, die war auch nicht ganz günstig. Mhm. Man hatte halt den einen Vorteil oder meinetwegen auch einen Nachteil, dass man halt zumindest den Speicherplatz und den Arbeitsspeicher gemeinsam genutzt hat. Das war ganz clever gelöst im Endeffekt, aber man musste halt das eine System immer komplett runterfahren oder das andere System immer komplett neu hochfahren. Man konnte jetzt nicht einfach per Tastenkombination umschalten, weil die Systeme dann quasi nicht parallel aktiv waren. Geht ja auch nicht, wenn du gleichzeitig die Festplatte nutzt und gleichzeitig halt den Arbeitsspeicher nutzt. Du kannst ja nicht mit zwei Prozessoren letztendlich auf einen und den gleichen Festplattencontroller zugreifen und gemeinsam mit zwei verschiedenen Prozessoren ein und denselben Arbeitsspeicher parallel nutzen, das geht halt nicht. Ja, das hätte man eleganter lösen können, indem man halt zwei Festplatten, zwei Arbeitsspeicher-Versionen oder zwei Arbeitsspeichereinheiten einbaut. Aber das hätte das Ding ja noch mehr in die Höhe getrieben. Und da hätte man ja quasi zwei verschiedene PCs oder zwei verschiedene Rechner in einem Gehäuse gehabt. Ja. Aber das war damals halt eine elegante Lösung für Umsteiger oder für die Leute, die halt unbedingt eine Windows-Applikation betreiben mussten. Und das war damals ja noch viel schlimmer als heutzutage. Heute gibt es ja fast für alles auch eine native Mac-Lösung, außer so ein paar Kleinigkeiten, die halt nicht unbedingt hundertprozentig auf dem Mac funktionieren. Aber damals war das ja noch viel schlimmer, dass man da noch einen Windows-PC benötigt hat. Naja, lang ist es her.
Ja.
So war das damals vor 30 Jahren. System 7.5. Mann.
Das ist ja, das ist schon eine Ansage.
Habe ich noch mitgearbeitet? So alt bin ich schon.
Ich nicht, ne. Ja.
Okay. Aber wie gesagt, das war damals auch nicht mein einziges System. Also ich habe da auf mehreren Hochzeiten getanzt, aber haben wir ja alles schon mal im Groben und im Großen und im Ganzen hier zum Besten gegeben.
Ja.
Gut, das zum Geburtstag der alten Intel-Systeme, die im Mac damals ein Zuhause gefunden haben. Und kommen wir zum Thema, was uns immer wieder begleitet und wo wir auch immer wieder gerne drüber diskutieren und drüber sprechen. Update-Zyklen beim Mac. Da gibt es jetzt eine Marktanalyse oder eine Umfrage von den Marktforschern von der Computer Intelligence Research Partner von Computer Intelligence Research Partners, meine Güte, eine Firma, die mir auch nicht so oft unterkommt. Die haben nämlich mal geschaut, wie lange die Nutzungszyklen sind oder die Upgrade-Zyklen sind und die haben sich verlangsamt. Die Update- oder Upgrade-Zyklen bedeutet, dass 71% der iPhone-Nutzer ihr Gerät länger als 2 Jahre nutzen. Das ist, das bedeutet ja auch, sie nutzen es mindestens 2 Jahre und was länger bedeutet, das ging jetzt nicht ganz genau hervor, das kann ja auch sein, dass sie es 5 Jahre benutzen, etc. Und das ist schon mal eine Zahl, 71%, das ist eine Hausnummer, finde ich. Und das hat sich natürlich in den letzten Jahren halt gesteigert. Da ging es immer mehr nach oben und im Moment ist es halt gegipfelt auf diesen 71%. Und das hätte ich mir gerade speziell bei den iPhones jetzt nicht so drastisch vorgestellt. Ne?
Also, okay, wir können jetzt nur von uns jetzt erstmal sprechen, beziehungsweise von unserem näheren Umfeld. Und da ist es so, dass die Geräte wirklich länger benutzt werden. Aber wenn man mal überlegt, wie viele Geräte immer noch mit Vertrag gekauft werden.
Ja.
Und es da Verträge gibt, wo du nach 2 Jahren oder sehr viele Verträge gibt, wo du nach 2 Jahren eigentlich ein Upgrade machen kannst. Mhm. Beziehungsweise es ja Leute gibt, die sich teilweise ja jährlich immer ein neues iPhone holen.
Ja.
Ist ja die Nutzungszeit wahrscheinlich dann im Schnitt mehr als, wie gesagt, also diese 2 Jahre.
Mhm.
Und ich habe jetzt gerade, wie wir weg waren, die Tage auch nochmal gesagt zu meiner Frau, wir nutzen ja beide noch ein iPhone 13, haben das ja wirklich zum Start damals auch gekauft und jetzt kommt ja schon das 16.
Ja, der September ist nicht mehr lange hin, ne? Das ist nicht das Thema. Das sind
3 Jahre, wo wir es nutzen und müssten eigentlich immer noch kein Upgrade machen, weil wir beide zufrieden sind mit dem, was wir haben. Mhm. Ja, von daher, klar, kann ich durchaus verstehen, ist auch vollkommen nachvollziehbar. Gerade wenn man, wie wir, keine Verträge haben, wo du halt die Geräte mit drin hast.
Mhm. Ja.
Dann, mein Gott, warum sollte ich upgraden, wenn das Gerät für mich noch vernünftig funktioniert, die neuen jetzt nicht unbedingt, die oder ich, wie gesagt, auf Features warte, die halt mir den Wechsel schmackhaft machen, wenn da nichts kaputt geht. Und da können wir, glaube ich, ja auch aus ein paar Jahren Erfahrung halt schöpfen. Mhm. Die Geräte wurden ja, was die Haltbarkeit betrifft, ja nur besser.
Absolut.
Meiner Meinung nach.
Absolut.
Und die Schäden, die ich hatte, waren alle selbstverschuldet. Also von daher war jetzt kein Gerät dabei, wo du gesagt hättest, okay, das ist jetzt, oder muss jetzt ersetzt werden, weil es einfach in die Jahre gekommen ist, sondern das Schöne ist ja, wir haben ja auch, was OS beziehungsweise Sicherheitsupdates betrifft, mit Apple ja einen Hersteller, der definitiv auch über einen längeren Zeitraum ja da ja. Noch Updates zur Verfügung stellt.
Ja.
Es war seit Anfang an, ja, nicht erst im Nachhinein dann gesagt hat, okay, wir machen das mal für unsere Flagship-Phones, ja, also zum Beispiel für die Pro-Serie, aber nicht für die regulären Geräte, sondern durchweg, ja, kriegst du da ja Updates und kannst da theoretisch dann alle 7 Jahre sind's? Was war es mit OS-Updates?
OS-Updates, glaube ich, nicht ganz 7 Jahre, aber Sicherheitsupdates ja, also auf jeden Fall 7 Jahre.
6 Jahre.
Ja.
Sagen wir einfach mal 6 Jahre.
Ja.
Mein Gott, da könnte ich jetzt im Prinzip bis zum 18 noch locker durchsitzen. Ja. Klar, nicht unbedingt jetzt alle Features, die dann kommen, auch gerade, wenn man mal guckt, ja, dann auch wieder mit neuen Funktionen, die da sind, die halt hardwareabhängig sind, etc. Klar, damit musst du dann leben, ja, die fehlen bei dir dann in, keine Ahnung, iOS 19, 20, ja, die würden dann fehlen. Aber dafür hast du halt ein Gerät, was du weiter nutzen kannst, ja, und nicht unbedingt gezwungen bist, halt ein Upgrade zu machen. Klar kann man da auch wieder sagen, ja, Apple-Fanboy und andere Hersteller. Aber wie gesagt, Apple macht es von Anfang an auch nicht nur für ihre Flagship-Phones wie andere Hersteller. Von daher könnten wir, ich weiß, also wie gesagt, am 16. wird mich das eine oder andere schon reizen jetzt. Aber technisch gesehen ist da eigentlich noch keine Notwendigkeit, irgendwo ein Upgrade zu machen. Oder ein neues Gerät zu kaufen. Und das ist ja auch wieder das Schöne, gerade wenn man halt über Langlebigkeit beziehungsweise auch Nachhaltigkeit spricht, wenn ich so ein Gerät über diesen langen Zeitraum nutzen kann oder die Möglichkeit habe, es zu nutzen. Und ob ich es jetzt selbst nutze, ob ich es wieder verkaufe oder in der Familie zum Beispiel oder an Freunde weitergebe und die das dann noch nutzen, das ist ja auch wieder ein Gerät, was du entsprechend über die Lebenszeit jetzt einfach nutzt, wo ja wieder kein neues oder so gekauft werden muss. Wie gesagt, gerade im Thema Nachhaltigkeit ist das ja auch so ein Ding, ja, wo du dann auch wieder sagen musst, je mehr Leute an dem Gerät einfach festhalten, ja, umso besser im Prinzip auch ja, gerade auch, wie gesagt, ich habe eben nach einem anderen Wort noch gesucht, weil ich nicht ständig Nachhaltigkeit sagen will. aber auch, wie gesagt, das trägt ja da oder ist ja da auch nur positiv. Ja,
auf jeden Fall.
Und ja, deswegen mal gucken. Ja, ich hätte zwar gerne einen 16er, aber
es ja,
ist eigentlich jetzt, was jetzt die Hardware betrifft, noch nicht notwendig. Ja.
Ich für mich mache bei jeder iPhone-Generation eine Bedarfsanalyse, ganz persönlich. Was kann ich mit dem Gerät machen, was ich vielleicht mit dem jetzigen nicht machen kann? Gibt es da irgendeinen Use Case, den ich nicht abbilden kann? Und meistens stelle ich dann fest, nö, es ist nichts dabei. Es gibt natürlich Dinge, die mit der Zeit sich natürlich, gerade wenn man so lange auf den Dingern rumrutscht, wie ich es tue, die sich natürlich updaten, die Kamera etc. pp., keine Frage. Aber man muss sich dann mal ganz, um mit den Worten von Markus Lanz zu sprechen, man muss sich dann mal ganz ehrlich machen und man muss dann mal schauen, was macht man mit dem Gerät, wie setzt man es ein und was ist der persönliche Use Case? Und bei mir ist es halt so, dass ich diesen Use Case ganz lange auf verschiedenen Generationen der iPhones abbilden kann. Ja, und dann bin ich halt so vernünftig und date dann nicht jedes Mal ab. Obwohl es natürlich interessant ist, die Dinger zu testen, wenn man neue hat. Aber wenn ich das drauf anlege, dann gibt es andere Möglichkeiten, sich so ein Gerät mal kommen zu lassen, zu testen etc. Oder jetzt auch gerade bei mir im Arbeitsumfeld habe ich wirklich immer die Möglichkeiten, auf aktuelle Hardware zuzugreifen und habe halt auch den Zugang zu ganz aktueller Apple-Hardware. Also wenn das unbedingt das Kriterium ist, kann ich mich anderweitig orientieren. Aber wie gesagt, für den täglichen Einsatz bin ich da relativ entspannter geworden oder relativ entspannt geworden im Gegensatz zu früher, wo ich wirklich jedes Jahr oder mindestens alle 2 Jahre abgedatet habe. Aber der Zug ist für mich schon lange abgefahren, da bin ich entspannter geworden. Und ja, eigentlich ja. Ist es ja auch viel interessanter, die Geräte im Langzeittest zu benutzen, um wirklich zu sehen, wie lange kann man seinen persönlichen Use Case, seine Anforderungen abbilden mit älteren iPhones. Das ist ja kein Kunststück, immer das Neueste zu haben. Natürlich läuft das Neueste immer besser, schöner, schneller, als wenn man mit älteren Geräten unterwegs ist.
Ja, wobei da muss man auch wieder sagen, weil viel Kritik ist ja auch von Jahr zu Jahr, ja, so viel passiert da ja nicht, das ist ein bisschen ja optisch und dann iOS hier, da eine neue Funktion. Aber wenn man jetzt mal wirklich guckt, länger als 2 Jahre, 71% der iPhone-Nutzer, wir bewegen uns momentan im 3. Jahr. Von da bist du vom 10er auf das 14er?
Nee, ich bin ja auf den 15 Plus gestiegen.
Guck mal, du hast 5 Jahre dein 10er genutzt.
Ja.
Sogar.
Ja.
Weil der Sprung vom 10er zum 15er, der war auf jeden Fall direkt feststellbar.
Ja.
Genauso, ja. Wenn jetzt, wie gesagt, ich vom 13er zum 16er gehen würde, da hast du wieder diese 3 Generationen. Mhm. Klar, wenn ich jedes Jahr mache, ist der Sprung nicht ganz so groß. Aber wie gesagt, für 71% der Leute, die das Gerät länger als 2 Jahre nutzen, ja, wahrscheinlich ja 2, irgendwas, vielleicht auch fast 3 Jahre oder bis zu 3 Jahre, ist ja auch der technische Fortsprung Fortschritt, den sie da mitnehmen, ja ein wesentlich größerer. Ja, du merkst ja den Unterschied. Sei es, dass du, wie gesagt, noch ohne Notch, mit Notch, ja, jetzt zu Dynamic Island kommst, oder aber die Entwicklung bei der Kamera, die Entwicklung beim Display, ja, auch was jetzt gerade bei den Pro-Modellen dann auch die Bildwiederholrate betrifft, etc. Das sind ja alles Sachen, die merkst du ja, wenn du das neue Gerät in die Hand nimmst. Wie gesagt, jährlich oder so, okay.
Ja, klar.
Da hast du vielleicht so ein paar kleinere Sprünge drin. Das 10er war wieder so ein großer Meilenstein. Mal gucken, was halt jetzt die nächsten Jahre noch kommt. Aber das ist ja, wie gesagt, für die Leute ja dann auch wirklich ein Upgrade, was sie bemerken, ja, wo du wirklich auch viel mehr mitnehmen kannst als ein 10% Speedbump zum Beispiel.
Ja, ja, klar, das merkst du ganz, ganz, ganz stark auf jeden Fall, wenn du wirklich so lange aussetzt mit dem Updaten der Geräte auf jeden Fall. Also wenn du das jährlich machst, nimmst du das gar nicht so wahr. Natürlich, jetzt hat man es dann gemerkt, dass Lightning rausgeflogen ist, man hat USB-C, aber das ist ja halt nur eine Konnektivität. Und das bringt dir ja auch im Endeffekt nur was, wenn du mit den Pro-Geräten arbeitest und wenn du jetzt zum Beispiel eine externe SSD anschließt, das bringt dir ja da sehr große Vorteile. Aber bei den normalen Geräten ist es halt nur eine andere Art, das Gerät aufzuladen und du hast weniger Kabelprobleme, weil du ein und dasselbe Kabel für ganz, ganz, ganz viele Geräte hast. Also von daher bin ich der Meinung, dass man wirklich noch mit den iPhones lange arbeiten kann und nicht jedes Jahr updaten muss. Und auch nicht alle 2 Jahre, nach meiner Meinung. Und das hat sich auch so in meinem Bekanntenkreis schon ganz drastisch reduziert. Ich hatte sehr viele, die wirklich, wie du eben am Anfang gesagt hast, jährlich abgedatet haben. Und diese Ultra-Leute, die jetzt wirklich jährlich abgedatet haben, die sind jetzt auch schon auf 2 Jahre runtergegangen und machen das jetzt wirklich 2-jährlich. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren auch immer weiter reduzieren, dass die Geräte immer länger im Einsatz sind.
Die Geräte haben mittlerweile so eine Qualität erreicht,
ja.
Dass, wie gesagt, so die wirklich weltbewegenden Änderungen jährlich kannst du im Prinzip so gar nicht mehr haben. Ja.
Genau.
Von daher, wenn man dann auf einen 2-Jahres-Zyklus geht, ist man, denke ich, schon mal ganz gut dabei. Meiner Meinung nach tun 3 Jahre auch nicht weh.
Genau.
Da hast du, denke ich mal, je nachdem, wann du eingestiegen bist oder wie du die Upgrades durchführst, bist du da auf jeden Fall auf einer sehr guten Zeitlinie unterwegs. Klar, manch einer mag halt früher was Neues haben. Ja, mich würde es auch dieses Jahr auf jeden Fall wieder jucken, aber das sind ja auch wieder schon 3 Jahre, ja. Also da sieht man auch mal wieder, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, meine Frau hat auch gesagt, wie 13, 16 kommt. Ich sage, ja, wir haben das Ding jetzt schon so lange, ja. Weil ich weiß noch ganz genau, wie das kam, ja. Ich hatte die Geschichte ja schon mal erzählt. Ich hatte mir ursprünglich das Rote bestellt.
Ja, ja, ja.
Und dann hat meine Frau gesehen und hat es gleich mal konfisziert, ja, weil es ihr so gut gefallen hat, ja. Und ja, das ist das 13er, ja. Wie gesagt, das 16er steht in den Startlöchern. Und da kann man auch nur sagen, aktuell, zumindest mal in meiner Threads-Bubble, kam das Thema jetzt wieder Batteriekapazität und Lebenszeit auf, wo einige dann jetzt auch gesagt haben, ja, ihr 13er ist jetzt bei 80%, ja, oder bei ein paar 70%. Also meins ist noch sehr gut unterwegs, ja, mit, ich glaube, was hatte ich jetzt gerade geschrieben bei Threads? Ich glaube 89% oder 90 sind es sogar noch bei mir. Und ja, weil sie gefragt haben, ja, jetzt ein Upgrade aufs 15er. Ja. Ja. Wenn es nicht wirklich sein muss, wartet bitte bis September.
Auf das 16er. Ist nicht mehr so lange hin. Das ist ratzfatz.
Ja, klar, wenn man ein unschlagbares Angebot jetzt kriegt fürs 15er.
Aber ja, das muss schon sehr unschlagbar sein.
Genau, das muss halt wirklich ein sehr gutes Angebot sein.
Ja.
Dann könnte man sagen, vielleicht. Ja, aber ansonsten, wenn es nicht sein muss, und wie gesagt, mein Gott, die Batteriekapazität, solange das keine 50 oder nicht unter 50% fällt, ja, was bei einem 13er auch schon eine Herausforderung ist, auch wenn es 3 Jahre dem, oder wenn es jetzt 2,5 Jahre ist, das Gerät, alle unter 50, dann ist sowieso der Akku kaputt, ab zu Apple, ja, die sollen sich das mal angucken.
Ja.
Da ist vielleicht auch auf Kulanz oder Garantie jetzt nicht, aber auf Kulanz vielleicht nochmal ein Batteriewechsel drin, weil das ist definitiv nicht normal.
Obwohl viele sagen, ja, man merkt es schon, wenn es so unter 80 ist, also so ab 80 und 79 etc., ist es schon spürbar, merkbar, dass man da Probleme bekommt. Weiß ich nicht.
90%. Also ich habe gerade mal geguckt, meine Kapazität liegt noch bei 90.
Das ist gut. Sehr gut.
Da kann ich, glaube ich, nicht meckern. Ich bin der Meinung, ich könnte mich daran erinnern, Anfang des Jahres wären es noch 95 gewesen. Also da jetzt 5% zu verlieren, okay, wüsste ich jetzt auch nicht, wieso das jetzt. Aber klar, irgendwann lässt der Akku auch mal nach. Aber 90% würde ich sagen, ist auf jeden Fall noch gut. Wie gesagt, selbst paar 80, würde ich sagen, ist jetzt für die nächsten 6 Monate kein Problem, bis das 16er kommt. Also so lange kann man da noch überbrücken. Und generell ist das jetzt momentan eh so ein schwieriger Zeitpunkt, wenn nicht wirklich ein Gerät ersetzt werden muss wegen Defekt etc. Dann kann man, denke ich, die paar Wochen, was, ja, mein Gott, es ist ja ein bisschen mehr als ein paar Wochen, aber kann man die Zeit bis zum September, denke ich mal, noch gut überbrücken und hat dann ein 16er. Aber ja, letztendlich muss das jeder selbst wissen, aber da würde ich sagen, wie gesagt, lieber irgendwo nochmal einen Akku oder eine Powerbank mitnehmen, wenn es wirklich sein muss, was ich allerdings bei 80% auch jetzt noch nicht sehe, ja, dass es wirklich so gravierend ist, oder und zwischendrin nochmal irgendwo aufladen, wenn es, wie gesagt, denn sein muss, ja, wenn man so ein Power-User einfach ist, der das Ding ständig irgendwo in der Hand hat und da Instagram durchscrollt, okay, ja. Aber ansonsten sollte man da eigentlich auch noch ganz gut über den Tag kommen mit.
So ist das. Naja, mein altes 10er musste ich schon mal noch zwischenladen am Schluss dann. Das war dann, der Akku war dann schon ein bisschen beeinträchtigt, ja, klar, also, logisch. Aber damit konnte ich auch umgehen, das ist nicht das Thema. Man hat ja überall Möglichkeiten. Ich muss
ja auch sagen, man schreibt damit ja nicht nur SMS, sondern wir haben das ja auch schon ein bisschen, oder wir nutzen das ja auch schon ein bisschen mehr, die Geräte. Von daher dann auch 5 Jahre als Power-Nutzer das Ding zu nutzen, ist natürlich schon auch schon eine Ansage.
Wobei ja,
ich sagen, das 10er ist nach wie vor noch eins Hammergerät, ja.
Ich sag ja, jedes Jahr sich ein neues zulegen, das kann jeder. Aber mit alter Hardware lange unterwegs sein, das ist schon etwas anspruchsvoller, finde ich. Gut, aber lass uns zur nächsten Zahl übergehen, dass wir uns jetzt nicht so lange am iPhone aufhalten oder am iPhone aufhalten. Lass uns zu den Macs gehen, da sieht es noch ein bisschen anders aus. 68% der Mac-User nutzen ihre Macs länger als 3 Jahre. Und das ist auch ein bisschen gestiegen, weil 2020 lag der Wert noch bei 40%. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass diese M1-Geräte immer noch sehr gut im performen. Also die ersten Silicon-Geräte, die rauskamen, und dass die Leute einfach noch mit diesen M1 im täglichen Einsatz sehr, sehr zufrieden sind und jetzt nicht unbedingt Bedürfnisse haben oder irgendwo Not haben, dass sie da updaten müssen. Ja. Das sind einfach sehr solide Rechner noch.
Ich hatte gedacht, die Zahl ist sogar noch höher.
Ja, aber es ist...
Alle länger als 3 Jahre, sondern da hätte gestanden länger als 4 oder 5.
Ja.
Wäre so mein, oder sagen wir mal länger als 4, 5, ja, ist vielleicht auch schon wieder, weil da natürlich der Anteil der professionellen Nutzer beim Mac gerade noch mal höher ist. Und die upgraden natürlich öfter wahrscheinlich als diese 3 Jahre. Wobei man auch sagen muss, ich denke, die letzten Jahre hat Apple da einen guten Zulauf gehabt von nicht professionellen oder wie soll man die nennen, von
Endkunden,
normal klingt jetzt wieder so scheiße, aber von nicht professionellen Kunden beziehungsweise halt Semi-Pros haben die, glaube ich, die letzten Jahre viel an Kunden gewonnen.
Absolut.
Auch an Umsteigern die letzten Jahre. Man sagt ja sowieso, ja, das fing alles mit dem Mac Mini an. Ich denke, so der richtige Start war eigentlich so mit dem MacBook Air und dann auch, wie gesagt, mit den ganzen Intel-Geschichten, dass dann vermehrt Leute zu einem Mac gegriffen haben. Dann das ganze Businessumfeld, Corona etc., das war auch nochmal so ein Ding. Aber ich denke, der in den letzten Jahren ist einfach mehr von normalen PC-Nutzern dazugekommen, die halt nicht unbedingt semi-professionell oder professionell mit den Geräten einfach arbeiten. Mhm. Und deswegen hat sich da die Zeit auch so entsprechend verlängert, weil, mein Gott, ich guck mal, wie lange wir Hardware nutzen. Ja, wie lange im privaten Umfeld Leute, die einen Mac haben, ihre Geräte nutzen. Wenn ich mal gucke, meine Frau nutzen beruflich und hängt immer noch an einem 11 Zoll Mac Mini, MacBook Air. Und macht jetzt erst das Upgrade, zu einem M2 MacBook Air. Von daher verwundert mich die Zahl jetzt nicht. Ich hätte es, wie gesagt, sogar noch ein bisschen höher geschätzt. Aber klar, mein Gott, so ein Mac kauft man sich nicht jedes Jahr. iPhone, okay, das gibt es
ja vorher
noch, aber ein Mac. Und wie du schon gesagt hast, seit Apple Silicon ist wahrscheinlich der Druck sogar noch ein bisschen weniger geworden, weil der M1 einfach so eine Performance gebracht hat. Und gerade auch im Air so gut funktioniert, ja.
Absolut. Ich kenne jetzt noch Leute, die sich ein M1 MacBook Air kaufen, weil das absolut für die ausreichend ist, das Ganze.
Ab und zu gibt es da auch mal wirklich noch so ein paar richtig gute Schnapper.
Ja, teilweise also kriegst du die Dinger in der Grundausstattung für 7,99, obwohl ich die nicht in der Grundausstattung kaufen würde.
Ja,
8 GB Arbeitsspeicher ist nicht erträglich, absolut nicht. Aber gut. Aber trotzdem, es gibt da gute, attraktive Angebote. Absolut, keine Frage. Und ich habe auch das Gefühl, wo das MacBook M1 rausgekommen ist oder das MacBook Air M1, das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, das ist nur meine Wahrnehmung, aber dass es da so einen wahnsinnigen Boost gab, auch alles so in meinem Bekanntenkreis, so im Businessumfeld, da sind diese M1 MacBook Airs aus dem Boden geschossen wie Pilze im Herbst, sage ich jetzt mal, oder im Spätsommer. Mhm. Das war wahnsinnig, was ich da gesehen habe, dass Leute wirklich mit diesen M1-Geräten unterwegs gewesen sind. Mhm. Und die arbeiten da immer noch mit.
Ja, wenn du mal guckst, in den Staaten gab es, glaube ich, zuletzt noch mal ein Angebot von den M1 für $6,99.
Ja.
Da sind Preise auch gerade im Vergleich zu Windows-Maschinen.
Es gibt Chromebooks, die sind teilweise teurer.
Ja, mein Chromebook war teurer. Und das hat jetzt auch leider das Ende seiner Updates erreicht, von der Lebenszeit her.
Ja.
Muss man auch mal sagen, war mir auch nicht bewusst, dass ein Chromebook ein Ende von Updates erreichen kann. Aber ich hatte zuletzt die Meldung bekommen, ja, dieses Chromebook bekommt in Zukunft keine Updates mehr. Es hat seine maximale irgendwie Update-Zeit da erreicht, keine Ahnung, wie genau die Meldung war. Und ich so, what? Und dann habe ich mal geguckt, wie alt das schon ist und ich so, oh, okay.
Ja. Gut, gut. Gut, kommen wir zur nächsten Marktforschungsgeschichte. Das ist ein Thema, was eigentlich so ein bisschen gegen das schießt, was wir eben gerade besprochen haben, aber okay. Die Leute von IDC haben mal den Markt so ein bisschen angeschaut und im Quartal 2024 gab es für die Macs eine 21-prozentige Steigerung bei den Mac-Auslieferungen. Oder bei Apple gab es bei den Mac-Auslieferungen eine 21-prozentige Steigerung im Quartal 2. Ja, 2024. Das ist sehr interessant. Und wenn man sich den globalen PC-Markt anschaut, der konnte nur einen Zuwachs von gerade mal 3% verbuchen. Das ist nicht die Welt. Und das wundert mich, dass da nochmal so 21% oben drauf gekommen sind, weil es gab ja eigentlich...
Also ich kenne den Bericht jetzt nicht. Stand da was drin, wie sich das aufteilt? Nee, oder?
Nicht so ganz. Ich weiß auch nicht, warum jetzt das so eine Explosion gegeben hat, weil der M3 im direkten Vergleich zum M2, das war ja jetzt keine Granate, sage ich jetzt mal. Das war, also ich weiß jetzt nicht, wo jetzt der Faktor war, warum es da so einen Anstieg gab. Keine Ahnung.
Ja, okay. Ne? Die Frage ist halt auch, welchen Einfluss hatte das 15er MacBook Air zum Beispiel?
Das ist richtig, ja.
Je nachdem, wie das halt in den Upgrade-Zyklus von Kunden gepasst hat, beziehungsweise Windows-Umsteiger, das wäre halt so die Frage, weil das ja doch noch relativ neu ist, das 15er.
Stimmt, das kann sein.
Dann, wie gesagt, M3, dann hatten wir ja die Pro-Modelle, das ist halt die Frage, ja, aber schön für Apple. Definitiv, gerade ja, wenn man mal guckt, wie der Markt sich generell entwickelt hat, beziehungsweise dass es ja auch welche gab, ja, wo wir nicht diese 3% gesehen haben, sondern die teilweise ja auch ins Minus gegangen sind.
Ja.
Daher ist das schon mal eine Ansage. Mhm. Stand da was von Marktanteil, wie sich der entwickelt hat?
Das,
weil der Marktanteil generell kann ja für Apple noch nicht so hoch sein.
Nein, der ist nicht so hoch. Der Bericht ist sehr, sehr lang und ich habe mir nur so die Key Facts rausgeschrieben. Ich kann jetzt nicht sagen, ob da auch der Marktanteil erhoben worden ist. Das kann ich ja leider nicht sagen.
Ich denke mal schon, weil, wie gesagt, wenn der Trend so viel höher ist als der Markt bei einem Hersteller, müsste, denke ich mal, auch der Marktanteil einfach gestiegen sein.
Ja.
Aber da Apple nach wie vor, ja, trotz der Zahlen, im Marktanteil, wo werden die liegen? So um die 10% vielleicht? Ne?
Ich würde sogar sagen, noch ein bisschen drunter, keine Ahnung, aber ja, so um die 10% nehme ich mal an. Ja.
Lass mich doch mal den Link aufmachen.
Als würdest du ja noch lesen während der Sendung. Das macht man vor der Sendung.
Die haben doch garantiert irgendwo eine schöne Grafik. Oder das. Ja, warte mal, hier haben wir doch eine Tabelle.
Ja.
So, Marktanteil aktuell 8,8%.
Ja, sage ich doch, unter 10%.
Und im Vergleich vorher 7,5. Also das ist schon mal,
gestiegen.
Auf jeden Fall gestiegen, das ist schön.
Okay.
Genau, 20,8% hatten wir ja im Wachstum jetzt gerade drin. Shipments gestiegen von 2023 auf 24, 4,7 zu 5,7. Ja, das ist, da kannst du echt nicht meckern. Ja, das ist okay. Aber wie gesagt, noch keine 10% Marktanteil.
Ja.
Was gut. Natürlich für einen Hersteller wie Apple, ja, der auch ein relativ begrenztes Angebot nur hat.
Schon gar nicht schlecht ist.
Zu anderen Herstellern. Gar nicht schlecht ist.
Es gab Zeiten, da hatten die noch nicht mal 5% Marktanteil. Also ja, das ist schon Wahnsinn.
Also das ist schon okay, ja.
Und das, was ich natürlich jeden Tag, und nicht jeden Tag, aber was ich sehr oft erlebe, das liegt aber auch daran, dass ich gerade in so einer gewissen Arbeitssituation bin, wo unwahrscheinlich viele Macs in den Markt reingepumpt werden, habe ich das Gefühl, dass wir 50% Marktanteile haben, weil was die Uni gerade so einen Rechner in den Markt reinpumpt oder in die Infrastruktur reinpumpt, das ist ja Wahnsinn. Aber das ist natürlich auch nur ein subjektives Empfinden. Also bei mir ist im Moment alles veräppelt, sage ich jetzt mal.
Was mich mal interessiert, ist, wie sich jetzt dieses Jahr noch die Verkaufszahlen entwickeln bei Snapdragon Laptops.
Ja.
Snapdragon, Qualcomm.
Qualcomm, Snapdragon, Elite etc. Ja. Da ist ja wahnsinnig, was da die Hersteller derzeit pushen und von Samsung bis Dell
etc. Genau, trotz der Probleme, die man teilweise hört mit Kompatibilität von x86-Software, wo ja doch der Emulationslayer nicht ganz so solide arbeitet anscheinend, ja, und da es auch Probleme mit Adobe-Software anscheinend gibt, bin ich mal gespannt, wie Microsoft das halt noch löst mit den nächsten Updates. Aber wie gesagt, da bin ich mal gespannt auf die Verkaufszahlen, weil klar, die haben sich da keinen Gefallen getan mit den Vergleichen, die sie gemacht haben.
Ja.
Aber trotzdem ist es ja ein erster guter Schritt, was jetzt ARM und Windows betrifft und gerade auch die Hardware. Und wie gesagt, ich sehe das jetzt nicht so verbissen wie manch Tech-YouTuber, der da drauf einschlägt. Wenn Microsoft das hoffentlich mit den Kompatibilitätsproblemen in den Griff kriegt und da fleißig an Updates arbeitet, bin ich echt froh, dass, wie gesagt, diese Geräte jetzt da sind, weil sie in Bezug auf Leistung und einfach auch Strom, beziehungsweise Akkulaufzeit und Stromverbrauch, da ein sehr guter Schritt nach vorne sind.
Ja.
Und wie gesagt, da kann man ja froh sein, dass es in die Windows-Welt endlich kommt. Wie viele Jahre sprechen wir jetzt davon, dass spätestens mit den M1, ja, wie gesagt, reden wir da ständig davon, dass Intel da in die Pötte kommen muss und wir jetzt endlich, wie gesagt, ARM-Prozessoren und Geräte da haben, dass es nicht nur Microsoft ist, die Hardware bringt, sondern du wirklich da eine sehr gute Auswahl hast über auch ein paar Preissegmente hinweg. Ja, jetzt klar, keine Einstiegsgeräte, aber oder keine Billiggeräte, aber du hast da wenigstens ein bisschen Auswahl. Da kann man nur hoffen, dass die Verkaufszahlen das entsprechend widerspiegeln. Aber ja, Hardware-Support ist das eine. Microsoft muss halt gucken, ja, dass sie das halt entsprechend mit Support dann jetzt einfach da auch weiter supporten und das nicht irgendwo einschläft, sondern auch die Nutzer ja und Käufer halt sehen, der Microsoft ist da auf jeden Fall dran und dass die Kinderkrankheiten, die jetzt da sind, und ich gehe mal davon aus, es sind ein paar Kinderkrankheiten, dass die Microsoft halt relativ schnell beseitigt und da das nicht irgendwie schleifen lässt, ja, und die Leute dann doch sagen, wir greifen dann lieber zu Intel oder
zu Mac.
Wie heißt
AMD.
AMD, genau. Mhm. Weil die sind ja relativ gut aufgestellt, was jetzt gerade mobile Prozessoren betrifft. Wie gesagt, da kann man nur hoffen, dass Microsoft es so ernst nimmt, wie sie es halt bisher dargestellt haben. Aber das muss man jetzt einfach mal abwarten, was da aus der Ecke noch kommt. Aber ansonsten, wie gesagt, ein sehr geiler Chip.
Ja.
Für den ersten MS-kompatiblen ARM-Chip offiziell ersten, ja, ist das schon mal eine vernünftige Sache, die sie abgeliefert haben. Und wie gesagt, die Kritik, mein Gott, das ist eine V1 im Prinzip. Klar arbeiten die da schon länger dran, aber wenn man guckt, dass das ja ursprünglich mal für eine Serverumgebung gedacht war und was sie da draus gemacht haben, kann man sich eigentlich nur auf die nächsten Updates freuen. Ja, das kann eigentlich nur besser werden.
Mhm. Ja, Microsoft leistet derzeit sehr, sehr viel Lobbyarbeit, was ich festgestellt habe. Und schicken auch sehr viele Mitarbeiter ins Land hinaus an Firmen oder in Firmen hinein. Ich habe das jetzt miterlebt, dass auch in der Universität einige Mitarbeiter von Microsoft vor Ort gewesen sind und da eine etwas größere Präsentation gehalten haben, um ihre Surface-Produkte zu präsentieren. Da waren dann auch ein paar Leute von Qualcomm dabei und die wollen halt vernünftiges Marketing machen, in Anführungsstrichen. Ob das jetzt vernünftig ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe mir das jetzt nicht komplett angeschaut, was da abgelaufen ist, aber man merkt zumindest, dass da Lobbyarbeit geleistet wird. Das lässt doch hoffen, dass da das Projekt nicht so ganz stiefmütterlich behandelt wird, wie zu den Windows-RT-Zeiten, sage ich mal so. Ne?
Das war so eine verspielte Chance.
Ja, und da auch, haben sie hoffentlich daraus gelernt. Also ich habe auch das Gefühl, dass Microsoft jetzt aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und da jetzt sehr viel mehr Marketingarbeit leistet, sehr viel aktiver ist und das Produkt promotet. Und auch die ganzen anderen Hersteller machen das ja auch. Ne? Samsung etc. pp. Das ist so.
Ja.
Wenn es auch nur der Fall ist, dass Snapdragon jetzt fast jede Woche permanent auf Instagram Laptops verlost, die auf Snapdragon Elite basieren. Da merkt man es auch, dass da sehr viel gemacht wird in dem Bereich. Naja. Gut, gut. So viel dazu. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was, glaube ich, irgendwo die ganze Woche die IT-Szene dominiert hat. Mhm. Aus allen Ecken und Löchern, auch Publikationen, die sich gar nicht so stark um IT-Themen bemühen und drum kümmern, was da so abgeht, die haben darüber berichtet und haben darüber geschrieben. Gab sogar so ein relativ langes Interview auf NTV, habe ich gesehen, zum Thema Fritzbox-Verkauf oder besser gesagt AVM-Verkauf. Es wurde jetzt ja endlich ein Nachfolger gefunden. Die Suche, die hat ja schon vor ein paar Jahren begonnen, aber es ist ja nicht so einfach, ein Unternehmen in vernünftige Hände zu geben und das so abzuwickeln, wie sich das die beiden Gründer vorstellen. Das ist ja noch ein Eigentümer geführtes Unternehmen, sind ja die zwei Gründer noch am Start, die das vor 37 Jahren gegründet haben und die haben halt ein Alter erreicht, wo man sagen kann, ja, man kann in Rente gehen oder man sollte sich den Lebensabend versüßen und wie gesagt, haben vor 2 oder 3 Jahren angefangen, Nachfolger zu suchen. Und jetzt ist es soweit. Ein luxemburgisches Investmentunternehmen oder eine Investmentfirma namens Imca Capital Partners, die haben jetzt das oder wollen jetzt das Unternehmen übernehmen. Zum 1. September soll das dann alles unter Dach und Fach sein und die Gründer bleiben an Bord, mehr oder weniger. Sie bleiben im Beirat und bekommen Mindestanteile am Unternehmen und werden somit jetzt nicht mehr so einen großen Einfluss drauf haben. Mindestanteile, da kann man sich ja ausrechnen, dass da jetzt nicht mehr so der Einfluss gegeben ist, wie es jetzt ist logischerweise. Und somit geht das Ganze in ein Investmentunternehmen über. Es gab da eine sehr positive Pressemitteilung von AVM. Oh Wunder, soll sie negativ sein? Und sie gehen davon aus, oder was man da so gelesen hat, dass auch das Unternehmen im gleichen Geiste weitergeführt wird, wie das aktuell noch der Fall ist und dass die Philosophie von AVM auch so weitergeführt wird. Bin ich ein bisschen skeptisch. Ich habe da mal so ein bisschen quer recherchiert, wo die überall dran beteiligt sind. Und natürlich kenne ich nicht deren Machenschaften und wie ihre Philosophie, wie Philosophien der Imca Capital Partners sind. Aber so ein Investmentfirma, das hat so im ersten Moment schon so ein bisschen ein Geschmäckle, finde ich, dass da doch wirklich unterm Strich nur die ganze Sache weitergeführt wird, wenn es ums Blanke und den blanken Profit geht. Und das kann ich ganz schlecht einordnen. So das Bauchgefühl ist jetzt nicht so gut bei mir. Ich bin sehr gespannt, wie es in Zukunft weitergehen wird, wie sich da AVM aufstellen wird, ob das weiterhin noch das Unternehmen ist, was ich seit Jahrzehnten schätzen gelernt habe. Keine Ahnung. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ja.
Es gab nach der Pressemitteilung und der Nachricht, wie gesagt, dass diese Übernahme jetzt oder dass man einen Partner gefunden hat, gab es ein paar sehr kritische Stimmen im Internet, die man da gehört und gelesen hat. Was mich gewundert hat, ist, dass es einige gab, die gesagt haben oder die jetzt angefangen haben, über AVM generell zu meckern. Über die Qualität und über den Stand der Entwicklung und dass AVM da ja sowieso aktuell hinten dran wäre und jetzt vielleicht wieder ein bisschen frischer Wind reinkäme, kann ich jetzt so nicht unbedingt sagen. Also ich selbst hinke, was jetzt die Modelle betrifft, auf jeden Fall hinterher. Mhm. Ich habe da nicht so Latest and Greatest bei mir jetzt irgendwo stehen. Das ja, aber dass die generell irgendwo hinten dran sind oder technisch nicht auf der Höhe der Zeit, würde ich jetzt so nicht unbedingt unterschreiben. Also die Kritik konnte ich da nicht ganz nachvollziehen. Dass man da Kritik jetzt an dem Partner äußert, beziehungsweise das kritisch sieht, okay, wenn halt so eine Firma irgendwo im Raum steht, sind, denke ich mal, Bedenken berechtigt. Wie wird es halt weitergehen, gerade wenn man halt jetzt so ein inhabergeführtes Unternehmen hatte, bisher, die dir ihren Job gemacht haben, ohne irgendeinen finanziellen Druck von außen her. Wie gesagt, sehe ich die Bedenken jetzt schon berechtigt, ja. Aber das muss man halt mal abwarten, auch gerade, wie es dann wirklich laufen wird, vor allem wie die Entwicklung halt jetzt weitergeht, was die nächsten Monate bzw. Jahre dann passiert. Aber wie gesagt, jetzt Kritik an Hard und auch Software.
Also ich kann auch die Produkte nicht kritisieren. Ich habe das selbst seit Jahrzehnten nicht im Einsatz, aber seit 2010 benutze ich durchgehend AVM-Produkte und habe damit keinerlei Probleme gehabt. Und natürlich, wenn irgendwann mal der Blitz in das Gerät einschlägt, da kann ja AVM nichts zu. Das hätte ja auch genauso gut bei Netgear oder bei D-Link oder sonst wo passieren können. Das ist ja nun nicht das Problem. Aber ich habe, wie gesagt, an sich mit den Produkten absolut keine Probleme. Die werden vernünftig geupdatet. Es gibt regelmäßig Updates, auch für die ältere, für ältere Generationen gibt es Updates und habe die im Kundeneinsatz fast nur laufen, die Geräte. Absolut vernünftige Produkte, keinerlei Stress mit gehabt bisher.
Ja, okay, keine Probleme bedeutet ja nicht, dass es hier auf der Höhe der Zeit irgendwie Hardware oder auch Software ist. Ja.
Das stimmt, aber
auch da, klar. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht meckern oder auch groß keine Vergleiche ziehen, weil ich auch seit Jahren halt einfach exklusiv AVM nutze. Klar, so den einen oder anderen kann ich verstehen, aus welcher Ecke er kommt, ja, weil wenn du so sagen wir mal so typische Hardcore-Gamer hast, die halt alles in RGB auf ihrem Schreibtisch stehen haben, da fehlt natürlich so ein gamer-zentriertes Angebot von AVM. Aber ob man das jetzt unbedingt als State of the Art oder so bezeichnen kann,
aber ich glaube, das ist doch
nicht unbedingt so sehen. Das ist auch nicht der Anspruch, den AVM einfach bis jetzt hatte.
Ja. Das ist nicht die Zielgruppe.
Die haben Hardware, die meiner Meinung nach technisch schon auf dem aktuellen Stand ist.
Absolut.
Ob sie da immer am Puls der Zeit sind oder mit als Erster mit irgendwelchen neuen Techniken am Start. Okay, ja, das ist ein anderes Thema. Meiner Meinung nach könnte die Software vielleicht auch ein bisschen intuitiver sein. Es ist halt AVM, ja, wenn du längere Zeit AVM genutzt hast, findest du dich eigentlich auch mit den neuen Geräten, was die Software betrifft, sehr schnell auch zurecht, beziehungsweise weißt, was wo ist. Das hat ja auch seinen Vorteil. Und wie gesagt, über die Partner kann ich jetzt gar nichts sagen, weil der mir null bekannt ist,
ja. Ja, das ist also
das muss man dann einfach abwarten.
Eine Investmentbude, die sich an ganz, ganz vielen Firmen beteiligt hat. Und ich gehe mal davon aus, dass die zwei Gründer sich da intensiv mit auseinandergesetzt haben und wirklich auch davon ausgehen, dass es nach ihrer Philosophie, nach der AVM-Philosophie weitergeführt wird. Hätten sie das von Anfang an nicht gewollt oder hätten sie daran kein Interesse gehabt, dann hätten sie sich nicht die Zeit genommen, jetzt 3 Jahre lang nach einem Nachfolger zu suchen, weil dann hätten sie sich ja ganz einfach haben können, an den meistbietenden wird das Unternehmen verkauft oder der das lukrativste Angebot macht und gut wäre gewesen. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass sie sich damit intensiv auseinandergesetzt haben. Ich hoffe es und es ist ja nun in Deutschland so, dass wir nicht so viele innovative IT-Unternehmen in der Größenordnung haben. Und ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das irgendwo im besten Fall weitergeführt wird von Verwandten, Angehörigen von den beiden. Aber da hat sich wohl keiner gefunden oder hat sich so nicht, konnten sich so nicht aufstellen, wie sie es vielleicht gerne gewollt hätten, etc. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass es so weitergeht wie bisher, in Anführungsstrichen. Auf dem guten alten AVM-Weg. Natürlich immer noch innovativ, aber jetzt im AVM-Sinne. Hm. Und vielleicht noch ein bisschen was zu den Zahlen. 2023 erzielte AVM 890 Mitarbeiter und erzielten einen Umsatz von 580 Millionen Euro. Wie gesagt, das ist kein kleines Unternehmen. Dadurch, dass sie sich im Endeffekt auf Netzwerktechnologie beschränkt haben und das ja auch nur zu einem gewissen Maß, sage ich jetzt mal. Das sind ja auch keine Produkte, die im Business-Enterprise-Bereich unterwegs sind. Da gibt es ja andere Lösungen, aber das sind ja letztendlich Endkundenprodukte, die sie im Einsatz haben. Im Business-Bereich spielt AVM eine untergeordnete Rolle. Zwar wird das immer noch als Routersystem eingesetzt, aber alles, was dahinter kommt, WLAN, technisch etc., da ist AVM nicht so gut aufgestellt, was für den Heimbereich vielleicht ausreichend ist, aber für Firmen jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist. Ich zum Beispiel nutze zwar einen AVM-Router, aber alles, was dahinter kommt, WLAN-technisch etc., bin ich anderweitig aufgestellt. Da habe ich ja Unify im Einsatz, was das WLAN beanlangt, was jetzt auch keine High-End-Enterprise-Lösung ist, aber schon so für KMU-Geschichten weit verbreitet ist, diese ganze Unify-Geschichte. Weil AVM-Mesh-Technik hin und her, da gebe ich vielen Kritikern recht, da sind sie so ein bisschen defizitär unterwegs. Aber was die Router-Technologie beanlangt oder auch was diese DECT-Telefone beanlangt, das ist ein Brett. Da haben sie unwahrscheinlich gute Expertise und die Router sind unwahrscheinlich gut, muss ich sagen. Gut, das zum Thema AVM. So, dann kommt es mal wieder dazu, dass wir über die Apple Vision Pro reden. Hast du dir jetzt eine gekauft?
Nein, ich wollte gerade fragen, hast du dir einen Demo-Termin gebucht?
Wieso? Ich kann jeden Mittwoch einen Demo-Termin bei mir selbst buchen sozusagen. Ja. Ich habe ja Gott sei Dank Zugriff drauf. Ich habe den Eintracht auch darüber nachgedacht, ob ich mir nicht einfach mal in Hannover einen Demo-Termin klicke, um einfach mal zu sehen, wie das abläuft, wie genau. Apple das präsentiert.
Das hatte ich auch schon überlegt, ja. Ne?
Und mittlerweile hat man auch die Möglichkeit, das etwas länger zu gestalten. Es war ja immer limitiert auf 30 Minuten, aber jetzt kann man ja auch eine Stunde buchen, habe ich gesehen. Also
Das hab ich noch nicht gesehen. Ich hatte mir nur überlegt, na okay, du wirst ja eh keine kaufen, was willst du denn einen Demo-Termin buchen und irgendjemand anderem, der dann kaufen will, wegnehmen. Nur, ich glaube, dieses Wegnehmen ist eher weniger das Problem.
Weil der Hype, also der ist gar nicht so in Deutschland. Ja. Ne? Das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, dass da jetzt jeder auf die Apple Vision Pro aufspringt. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass es noch kein reines Endkonsumerprodukt ist, was die breite Masse anspricht. Das liegt allein am Preis. Ne? Also und allein auch an der Verfügbarkeit der Applikationen, der Anwendungen. Es gibt halt noch keine Killer-App, abgesehen von multimedialen Content, der natürlich da ist, aber ich glaube, deswegen sind auch nicht so viele Leute gewillt, nur um multimediale Inhalte zu konsumieren, dafür mindestens 4.000 Euro auf den Tisch zu legen. Das ist alles sehr, sehr gedämpft, das Interesse. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Und auch wenn ich mir die Berichterstattung in der Presse anschaue, das liegt natürlich auch daran, dass sich ja viele YouTuber und die ganzen Publikationen ja schon Produkte aus den Staaten rübergeholt haben. Deswegen ist jetzt dieser Aufschlag in Deutschland gar nicht medial so abgegangen, als wenn der Release weltweit am gleichen Tag gewesen wäre, logischerweise. Weil das hat sich alles jetzt schon so ein bisschen eingegroovt und die Leute, die daran interessiert sind, kennen das Produkt sowieso, haben sich damit auseinandergesetzt und der Hype ist jetzt nicht so, wie sich das auch Apple vorgestellt hat. Und da kommen wir jetzt zum Thema, in den Staaten sind die Verkaufszahlen drastisch gesunken. Marktforscher, IDC, hat uns ja heute schon mal begleitet, das Unternehmen. Die haben festgestellt, dass weder in Quartal 1 noch in Quartal 2 die Marke von 100.000 Geräte gebrochen worden ist oder durchbrochen worden ist, dass man da weit unter den Zielen geblieben ist. Und 2024 wird das Ziel von 500.000 Stück in den Staaten wohl nicht erreicht. Ja. Das ist
nur für die Staaten oder
weltweit? Das ist nur für die Staaten. Nein, das ist nur für die Staaten. Da, wo das Produkt natürlich auch am Start ist, da kann man natürlich auch eine Markterhebung haben oder erheben.
Nein, ich meine diese
Prognose. Nee, die Prognose ist nur für den Staaten. Ja, ja. Ah, okay. Man erhofft sich natürlich mit dem Start in weiteren Ländern, wie ja schon bei uns in Deutschland, auch natürlich noch ein bisschen mehr logischerweise. Aber ich sehe da jetzt auch keine großen Möglichkeiten. Das ist ein Produkt, wo wir alle ein wenig Geduld mit haben müssen. Und ich glaube, Apple hat mit dem Produkt auch ein wenig Geduld und sie sind da etwas langsamer am Start, als wir uns das alle vielleicht wünschen. Das Produkt wird sich entwickeln, eventuell mit der günstigen Generation, die noch kommt, eventuell mit mehr Applikationen, mit mehr Killer-Apps oder überhaupt einer Killer-App. Wir müssen Geduld haben, ne, sag ich mal.
Ja, ich sag ja immer, die Apple Watch hat auch eine Zeit lang gebraucht, bis sie ihren Markt oder ihre Position im Markt gefunden hat. Wobei das nochmal eine andere Anwendung ist, als jetzt auch preislich, ja, als jetzt die Apple Vision Pro, die ja bei uns bei 3.999 Euro anfängt.
Ja.
Und ich glaube, die 1-Terabyte-Version kostet ja 4.499.
Kann sein, ja.
Und das sind Preise, die tun richtig, richtig weh für ein Produkt. Puh, mein Gott, klar, einen Film kannst du dir angucken, aber das, mein Gott, das kann ich auch mit einer Quest, ja, die kostet wesentlich weniger. Von daher, also ich denke, das größte Hindernis, was der Apple Vision Pro im Raum steht, ist einfach der Preis.
Ja,
aber selbst wenn die 2.000 Euro günstiger wäre, wäre der Preis immer noch 1.999 und damit würde der Preis immer noch irgendwo im Weg stehen. Also bei Konsumern, wie gesagt, würde das Ding immer noch irgendwo im Weg stehen, weil für was, ja, ist ja die Frage, für was brauche ich dann in 2.000? Ja. Also die Frage ist definitiv, für was 4.000 Euro, aber für was auch 2.000 Euro? Und das ist halt, denke ich mal, die größte Herausforderung, die Apple einfach jetzt noch hat. Die größte Hürde, über die sie noch springen muss, ist halt einfach für was. Im professionellen Umfeld, denke ich mal, gar kein Thema, da die Profis machen sich ihre Anwendung selbst.
Ja.
Die, also nicht nur die Art, oder für was sie die Brille einsetzen wollen, sondern im sprichwörtlichsten Sinne auch die Anwendung, also die App selbst. Wie gesagt, da ist das jetzt nicht das Problem. Für was? Da ist halt die Frage, kann ich das, was ich mir vorstelle, mit der Brille lösen? Ja, da gibt's ja einige Felder, das ist ja bei dir in der Uni selbst, ja.
Absolut.
Wo da einfach die Brille die Lösung ist.
Absolut.
Und da, wie gesagt, ist der Preis immer noch so ein Thema, aber jetzt nicht der Weltbewegende, weil du willst ja mit dem Tool eine Problemstellung lösen. Ja.
Richtig.
Aber gerade jetzt für uns als Konsumer, nicht nur, dass, wie gesagt, 4.000 eine Stange Geld ist. Klar kostet andere Hardware von Apple, gerade wenn du mal bei den MacBook Pros guckst, auch jede Menge Geld. Aber da ist, glaube ich, auch der Anwendungsfall für dich klar gegeben.
Da weiß ich, was ich mit dem Gerät machen kann oder ist ganz klar.
Ja, oder für was du dir das Gerät anschaust.
Genau, logisch.
Aber das ist, wie gesagt, das ist bei der Brille jetzt noch nicht leider der Fall. Ja.
Genau.
Und von daher, denke ich mal, ist das die größte Hürde, über die Apple noch springen muss, beziehungsweise eine Frage auf diese eine Antwort finden muss. Und wie gesagt, wie kriegen sie halt den Preis runter? Und das wird, denke ich mal, auch schwierig.
Ja, man hat ja einiges gehört. Wir haben ja auch schon intensiv darüber gesprochen. Mittlerweile sucht ja Apple einen weiteren Lieferanten für günstige Displays, für günstige OLED-Displays. Man geht natürlich davon aus, dass das für die für die günstige Version der Brille sein wird, das Ganze. Aber trotzdem darf der Schritt oder darf die Qualität ja nicht so viel drastischer schlecht sein. Man muss ja trotzdem noch eine vernünftige Qualität abliefern. Und das ist alles gar nicht so einfach, ein günstiges Produkt an den Start zu bekommen. Das glaube ich schon. Ja, es ist, glaube ich, einfacher, jetzt dieses High-End-Modell, was wir jetzt am Start haben, zu vermarkten letztendlich oder das zu verantworten, als jetzt ein günstiges Gerät irgendwo in den Markt reinzubringen. Das bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Da sehe ich auch ein großes Problem auf Apple zukommen, dass mit dem günstigen Gerät. Und gerade wenn das wirklich kommen sollte, dass du zwingend ein iPhone benötigst als ausgelagertes Rechenzentrum oder als ausgelagertes Gehirn für die Brille, das sehe ich auch sehr, sehr skeptisch. Aber okay. Wir werden sehen, wie Apple sich das vorstellt. Schauen wir mal. Und was ich noch sehr negativ finde, sie haben jetzt auch mittlerweile dieses Entwicklerkabel, diesen Entwickler-Strap quasi für Deutschland vorgestellt oder freigegeben, preislich auch den Preis bekannt gegeben. Das Ding kostet 300 Euro. Und das ist natürlich auch ein ganz falsches Zeichen in Richtung der Entwickler. Das hätte man auch denen günstiger anbieten können. Wie soll man da motiviert werden, für die Brille Software zu entwickeln oder für die Brille Produkte zu entwickeln? Man möchte ja Anreize schaffen und das ist mit so einem 300-Euro-Kabel jetzt nicht unbedingt gegeben. Obwohl das natürlich uninteressant ist für jemanden, der wirklich ernsthaft dafür entwickeln möchte, der kauft sich so ein Kabel, aber man muss ja nicht man muss da jetzt nicht nur 300 Euro für abnehmen, da das ja auch ein ganz spezielles Produkt ist für Entwickler, man hätte denen das ja auch etwas günstiger anbieten können, ist meine Meinung. Ist ein ganz falsches Zeichen für die Entwickler. Ja, so ist das. So, gucke ich jetzt erstmal auf unsere Zeitgeschichte bei uns. Naja, wir sind noch ganz gut im Rennen.
Wir liegen sehr gut in der Zeit.
Ja. Wir liegen sehr gut in der Zeit. Lass uns mal ein wenig über das iPhone 16 sprechen, was ja quasi vor der Tür steht. Es klopft ja schon an. Da gibt es ja viele Gerüchte, auch bezüglich der Kamera, dass da ordentlich was kommen soll. Aber was man eigentlich so zwischen den Zeilen herausliest, das ist im Endeffekt, früher hätte man gesagt, das ist ein klassisches S-Modell. Ganz viele Erneuerungen wird es da jetzt auch nicht geben oder so große Impacts wird es da auch nicht geben. Was ich wesentlich interessanter finde, wie wird sich der Arbeitsspeicher entwickeln? Ich denke, er wird durchgehend Kompatibilität zu Apple Intelligence haben, egal ob in den Top-Modellen oder in den Standard-Modellen, das wird gegeben sein. Also wird durchgehend wahrscheinlich mindestens 8 GB RAM verbaut sein. Davon gehe ich halt mal aus. Mhm. Was mich so ein bisschen interessiert hat, dass sich die Ladegeschwindigkeit etwas verbessern soll, etwas maximieren soll, dass es etwas schneller gehen soll, das Gerät aufzuladen. Man geht davon aus, dass die Geräte mit 40 Watt aufgeladen werden. Das ist ja, wenn man sich die Konkurrenz anschaut, im Android-Bereich auch nicht der Hit in Tüten. Also die Apple-Nutzer werden sich freuen, weil man von maximal 27 Watt bei den Pro-Geräten, die zu realisieren sind, jetzt auf 40 Watt eventuell geht. Ja, besser als gar nichts. Und bei MagSafe soll es sich von 15 Watt auf 20 Watt steigern. Das lässt ja auch vermuten, dass da ein etwas größerer Akku drin steckt, um jetzt auch die Ladezeiten vernünftig zu halten. Gehen ja viele davon aus, dass größere Akkus verbaut sein sollen. Und die Akkus sollen dann auch gestapelt sein. Also diese Stacking-Technologie, die soll jetzt hier auch Einzug halten. Ja, da bin ich gespannt, was da jetzt endlich kommt. Dann gab es noch eine sehr interessante Meldung, die ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Da hat der Telegraph darüber berichtet, dass angeblich eine neue oder eine Designänderung Einzug halten wird. Wie gesagt, bei der Face-ID-Technologie, weil der Zulieferer der Lieferant in Großbritannien seine Produktionsstraße und Fabrik umgebaut hat. Da muss man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass sich jetzt die Face-ID-Technologie ändert, nur weil da jetzt eine Produktionsstraße in irgendeiner Weise umgebaut wird. Das kann auch andere Gründe haben. da können sich die Maschinen verändert haben oder sogar die Standorte oder intern, was weiß ich. Jetzt muss man jetzt nicht zwangsläufig daraus ableiten, dass sich die Face-ID-Technologie ändern wird oder dass sich das Face-ID-Design verändern wird, zumal auch dort nicht geschrieben worden ist, was sich letztendlich verändern soll. Das konnte man auch nicht herauslesen. Also wieder eine ganz vage, komische Gerüchtesituation. Ja. Und wo wir jetzt gerade beim iPhone 16 sind, ich wollte dieses Thema ja eigentlich gar nicht anfassen. Das wurde ja in den letzten Monaten oder Wochen schon ganz oft thematisiert. Das iPhone 17 Slim, also wir reden über das 17er, und da soll es eine neue Produktkategorie geben oder ein weiteres Gerät geben. Und da bin ich jetzt doch mal irgendwie auf den Gerüchtezug aufgesprungen und habe mal so ein bisschen was zusammengekratzt, was da relativ interessant zu sein könnte. Man geht davon aus, dass es ein komplettes neues Redesign geben soll und eine komplett neue Designsprache geben soll und eine weitere Produktreihe geben soll zu den klassischen iPhone-Geräten. Designtechnisch angelehnt an das iPad M4. Super dünn, super klein, und dass sie da auf diese Slim-Welle aufspringen. Also signifikant dünnere Display-Ränder, obwohl, was soll da jetzt noch dünner an den Display-Rändern sein? Das wird ganz schwierig. Man geht von Titan weg, wieder auf Aluminium. Das klingt für mich auch interessant. Eventuell spart man da natürlich, nicht nur eventuell, man spart noch mehr Gewicht ein. Alu ist kleiner als, leichter als Titan. Und man möchte die gleiche Stabilitätstechnologie verbauen oder angeblich die gleiche Stabilitätstechnologie wie bei den iPad-Geräten, also die M4 Pro-Geräten. Und eine kleinere Dynamic Island. Das Kameralayout soll sich auch verändern. Also Top Center bedeutet, die Kameralinsen sind in der Mitte auf der Rückseite angeordnet und es soll 6,55 Zoll haben. Das ganze Gerät soll nochmal signifikant teurer werden als die iPhone Pro Geräte. Also nochmal eine Linie oberhalb der Pro Geräte. Extrem klein, extrem slim. Da bin ich gespannt, ob das letztendlich aufgeht, ob diese Geräte wirklich kommen und ob dann auch diese Rechnung wirklich aufgeht, ob diese Geräte auch wirklich einen Kundenkreis finden werden, wenn sie nochmal teurer sind als die Pro-Geräte. Tja, interessant. Jetzt bist du platt.
Nein, Gott, über Slim bzw. dünner haben wir ja schon öfter gesprochen.
Ja.
Ich würde mir nach wie vor wünschen, wir hätten diesen Kamerabump nicht mehr.
Ja, absolut.
Und sie würden das lieber mit Batterie füllen. Ja, aber das habe ich ja auch schon öfter gesagt. Also ja. Von daher, wobei Batterie ist ja auch wieder so ein Thema. Ja, das zieht ja momentan auch wieder seine Kreise. Ich weiß gar nicht, warum das Thema auf einmal wieder so diskutiert wird. Weil es gibt, wie gesagt, hier gerade ja mit den ganzen Änderungen und Gesetzgebungen in der EU, ja, wir haben ja seit Monaten oder schon seit längerer Zeit die Diskussion ja mit austauschbaren Batterien. Oder es soll für den Nutzer ja einfacher werden, die Batterie zu wechseln.
Ja.
Und momentan kommt wieder hoch, weil wir es vorhin auch gerade mit iPhone-Upgrades hatten, man sollte vielleicht bis zum iPhone 19 warten, dann hätte man austauschbare Batterien. Und ich so, wo kommt denn dieses Gerücht her? Und zweitens mal, so wie wir es früher mal hatten, ja, Gehäusedeckel ab, Batterie tauschen, Deckel drauf oder Klappe auf, Akku reinstecken, das wird meiner Meinung nach gerade auch mit den iPhones nicht mehr kommen.
Das glaube ich auch, dass es so nicht kommen wird.
Dass du ein Gerät hast, wo du aufschreiben kannst, aber wie gesagt, austauschbar ist der Akku ja jetzt ja auch schon. Dass das eventuell einfacher wird. Den Trend haben wir ja die letzten Jahre ja gehabt.
Gab es ja auch Gerüchte, Apple, haben wir, glaube ich, in der letzten gemeinsamen Sendung drüber gesprochen, wo das Gehäuse von den Batterien sich etwas verändern soll in ein Aluminiumgehäuse und wo die Technologie drinsteckt, dass der Kleber sich irgendwie elektrotechnisch lösen wird durch irgendeinen elektromagnetischen Impuls etc.
Was weiß ich.
da gab es ja Gerüchte zu dem Thema.
Aber wie gesagt, diesen Schritt zurück, wie wir es früher hatten mit unseren Smartphones oder auch bei den ganz alten Nokias, dass du da hinten…
Klappe auf und austauschen, nein.
Ja, beziehungsweise der Akku war ja ein Teil, du hast an dem Klemmding gedrückt und dann hast du den Akku in der Hand und hast einen neuen draufgesteckt. Das wird es nicht mehr geben.
Nein.
Ja. Von der Idee muss man sich verabschieden, dass, wie gesagt, der Wechsel einfacher wird und vielleicht auch für dich zu Hause durchführbar sein wird. Da muss man mal abwarten, weil gerade das auch mit wasserdicht und Zertifizierung etc., das ist ja eigentlich so mit das größte Problem, das nach dem Zusammenbauen halt wieder entsprechend dicht zu bekommen.
Das ist ein Problem.
Wie weit man das vereinbaren kann, muss man mal gucken. Die Frage ist auch, wie interpretiert die EU das Ding, das es selbst formuliert hat? Ja. Das sehen wir gerade momentan in anderen Zusammenhängen, wie da das ausgelegt wird. Von daher müsste man mal gucken, auf was die EU letztendlich wirklich besteht, wie es für den Konsumer letztendlich geregelt sein muss. Wie gesagt, es wird ja an Ausnahmen gearbeitet, was jetzt gewisse Zertifizierungen in Bezug auf Staub- und Wasserdichtigkeit betrifft. Es könnte auch sein, dass iPhones oder generell Geräte, nicht nur die iPhones, andere Hersteller ja auch, dass die halt die höchste Zertifizierung unterstützen und dann da sowieso ausgenommen wären.
Ja.
Das muss man mal abwarten, was da mit den nächsten Generationen an Geräten, wie gesagt, nicht nur iPhones, sondern generell, ja, da sind andere Hersteller genauso davon betroffen, was da kommen wird, weil wenn man sich ja heute mal die aktuellen, sagen wir einfach mal Samsung-Geräte anguckt, da ist es ja im Prinzip auch nicht viel besser als bei Apple. Von daher, großes Fragezeichen, was das bedeutet. Und wie gesagt, ich wüsste gerne, wo diese Gerüchte herkommen sollen, dass beim 19er das wieder so einfach zu machen sein soll.
Das Problem haben ja alle Hersteller. Ich kenne keinen Hersteller mehr im Smartphone-Bereich, der einen klassischen Akku verbaut, den man also auf klassische Art und Weise austauschen kann. Klappe auf und raus und rein, das kenne ich nicht mehr. Das gab es zu Galaxy, allein zu den Anfangszeiten bei Samsung gab es das noch, klar, aber die sind ja auch ganz schnell davon weggegangen und haben sich dann an Apple orientiert. Und alle anderen Androids haben sich ja auch daran orientiert, keine Frage.
Beziehungsweise man hatte den Trend hin, ja auch schon für diesen Festbatterien, hatte man ja auch im Laptop-Bereich ja schon gehabt.
Klar.
Das ist ja schon gewesen vor dem iPhone oder vor Smartphones, dass du da weggehst von diesen Festgehäuse-Akkus ja hin zu, wie heißen das eigentlich richtig? Das sind ja keine weichen Akkus, sondern...
Keine Ahnung. Es gibt bestimmt natürlich einen
technischen Begriff. Auf jeden Fall hast du ja, du hast ja heute...
Verteilt im Gerät.
Flexiblen oder weicheren, beziehungsweise nicht mehr diese fest, wie gesagt, Gehäuse-Akkus, sondern du hast ja auch heute in den Geräten nicht mehr nur einen Akku, sondern teilweise ja mehrere Akkus, die dann zusammengeschaltet sind, um den Platz halt auch optimal ausnutzen zu können, der im Gerät einfach da ist. Du hast auch keinen, oder die sind teilweise auch L-förmig, oder U, ja, je nachdem, welcher Hersteller, welches Gerät, um da halt einfach flexibel auch auf das bauen zu können. Es macht natürlich den Akku, gerade was jetzt das Selbstaustauschen betrifft, komplizierter, beziehungsweise nicht mehr so einfach, oder man muss halt ein bisschen vorsichtiger da einfach vorgehen. Aber das sind halt die Kompromisse, die man halt eingeht, ja, weil ansonsten hast du einfach auch den Fall, dass du weniger Kapazität in dieselbe Baugröße kriegst. Und das wäre ja auch wieder ein Rückschritt, was zum Beispiel die Akkulaufzeit betrifft.
Absolut, ja.
Und das will ja auch keiner.
Nee, das liegt ja auf der Hand, dass da im Endeffekt von der Kapazität her Nachteile entstehen. Klar. Absolut. Nee, es gibt ja so viele Schlaumeier, die haben da die tollsten Ideen. Da habe ich jetzt auf Threads auch gelesen, mach das doch einfach wie bei dem iPhone 4 oder 4S, einfach unten diese kleinen zwei Schrauben lösen, den Deckel abschieben und den Akku austauschen. Da ging das relativ einfach beim 4 und 4S. Die Dinger hatten aber auch kein vernünftiges IP-Rating. Da gab es dieses Problem nicht. Dinger waren halt nur sehr, sehr, sehr marginal staubgeschützt. Ich glaube, die hatten gar kein IP-Rating, nach meiner Meinung. Und da konnte man das halt so machen. Und das ganze Design von dem Gerät war auch noch ein ganz anderes. Ganz klar. Das war super. Ich habe auch sehr oft 4 und 4S-Geräte gehabt, wo ich selbst den Akku getauscht habe, weil da konnte ich das auch noch ohne große Probleme mehr oder weniger. Heutzutage hätte ich da gar keinen Bock mehr drauf, weil es sehr, sehr diffizil ist, bei ganz aktuellen Geräten den Akku zu tauschen, weil du das Display halt auch runternehmen musst etc. Und beim 4 oder beim 4 und beim 4S war das ganz einfach. Zwei Schrauben lösen, runterschieben und du hattest sofort den Akku vor dir. Musstest natürlich dann auch noch den Akku ordnungsgemäß ausbauen, den Kleber lösen etc. So trivial war es letztendlich auch nicht, aber der Zugang, der war innerhalb von einer Minute erledigt.
Ja, ja. Und wie gesagt, das ist halt die Frage, wie wird das in Zukunft halt umgesetzt?
Ja.
Beziehungsweise, wie wird halt diese Vorgabe interpretiert und umgesetzt? Was sagt dann die EU-Kommission dazu? Welche Auswirkungen hat momentan die Situation? Wir sehen es ja gerade auch an iOS und den Features, die halt momentan nicht kommen.
Ja, ja.
Wo Apple ja angeblich in Gesprächen ist mit der EU-Kommission. Ist sie da in Gesprächen, was auch diese anderen Sachen betrifft? Ja. Welche Auswirkungen wird es auf das Design haben? Das sind Themen, die werden uns auf jeden Fall noch länger begleiten. Und klar würde ich mir wünschen, man könnte den relativ einfach selbst wechseln. Nur sind wir auch mal ehrlich. Wir haben vorhin gerade oder am Anfang der Sendung ja auch über Kapazitäten gesprochen und Lebensdauer, Nutzungsdauer von Telefonen. Meins ist jetzt 3 Jahre alt. Wie gesagt, der Schnitt war ja etwas länger als 2 Jahre. Klar, derjenige, der es danach nutzt, ja, wenn es noch weiter genutzt wird, läuft dann eventuell in die Probleme rein. Aber da ist ja auch die Frage, inwieweit will ich das überhaupt selbst zu Hause machen oder würde ich es irgendwo hinbringen? Dann ist halt die Frage, gibt es die Möglichkeit, halt für Third-Party-Shops günstig so eine Reparatur durchzuführen mit Originalersatzteilen beziehungsweise mit kompatiblen Ersatzteilen, die oder wo Apple halt keine Probleme in den Weg legt. Ja.
Ja.
Das ist halt die Frage, wie der Right-to-Repair beziehungsweise Third-Party-Repairs, Third-Party-Ersatzteile, ja, Pairing etc., die ganze Problematik, die halt da ja auch im Raum steht, über die gesprochen wird, über die oder wo ja auch Gesetzgebung kommt beziehungsweise schon da ist. Das sind halt eher so die Themen, weil, mein Gott, wie du es eben schon gesagt hast, ja, bei den aktuellen Geräten, auch gerade mit der IP-Zertifizierung, das will ich zu Hause nicht machen.
Nein, absolut nicht.
Das will ich machen lassen. Wie gesagt, ob das Apple sein muss oder ob das ein Third-Party-Repair-Shop ist, der das nach oder der das genauso gut machen kann wie Apple, mal dahingestellt, ja, gerade wenn er es vielleicht günstiger noch anbieten kann. Das, wie gesagt, sollte eine Möglichkeit sein.
Ja.
Aber ob ich das bei einem modernen iPhone 16 Pro dann wirklich noch selbst machen will?
Nee, also ich nicht. Das, da ist mir die Zeit für zu schade und die Gefahr, dass mir dabei was kaputt gehen könnte, ist mir zu hoch.
Ja, deswegen soll es ja möglichst einfach für den. Für
ja, ja, klar, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es halt zu kompliziert. Für mich, also nicht so kompliziert, das vielleicht auch, ja, aber die Gefahr, dass dabei was kaputt geht. Du hast ja halt keine Routine bei der ganzen Geschichte. Du machst das ja im Normalfall zum ersten Mal und die Leute, die das professionell machen, die haben deine Routine, die haben Übung, die haben Handfertigkeit und die können das. Und wenn denen was kaputt geht, dann müssen die dafür gerade stehen und müssen das.
Aber das ist ja wieder, wie ich sage, ja. Wie gesagt, Klappe zu, ja, Akkuwechsel.
Ja, ja, klar.
Klappe auf, Akkuwechsel. Ja, aber das werden wir.
Nein, das wird nicht mehr kommen.
Alleine wahrscheinlich schon wegen, weil überleg mal, selbst wenn du das, du könntest auch das wasserdicht hinkriegen, beziehungsweise nach IP irgendwas, ja. Nur wie viel größer oder schwerer müsste das Gerät werden, ja, damit es dann auch funktioniert.
Das
ist halt doch wieder die Sache. Ja.
Ich erinnere mich an die 90er Jahre oder Ende der 90er Jahre, da gab es ja so die Konkurrenzprodukte, es gab Nokia und es gab Siemens. Entweder man war auf der Nokia-Schiene unterwegs oder man war in der Siemens-Schiene unterwegs. Und da gab es zu dem klassischen Siemens S55 eine M55, also Mata 55 Version. Und das war die Outdoor-Version. Und da konnte man auch den Akku wechseln. Das war wasserdicht, das war stoßfest. Aber die Akkuklappe auf der Rückseite, da hatte man 4 Schrauben, da hatte man 2 Gummiringe, die um die Klappe herumgelegen sind. da den Akku zu wechseln, das war nicht so trivial, als einfach den Akku hinten aufzuklappen und umzusetzen, weil das war halt ein Gerät, was eine IP-Zertifizierung hatte, war relativ leicht zugänglich, aber das Gerät war auch grobschlächtig vom Design, das war ja ein richtiger Knochen und man hatte dann diese zwei Gummiringe, die waren dann mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen, sah aus wie ein Einweggummi, aber im Endeffekt schon in Ansätzen, nur etwas kleiner logischerweise, aber man musste das alles einfriemeln und man musste auch aufpassen, dass dieser Gummiring richtig in der Nut gelegen hat, dass das alles wirklich dicht war, war nicht so kompliziert, aber ja, das, ich erinnere mich halt noch an dieses M55 zurück, ja. Nicht so einfach. Lang ist es her. Ich glaube, das war Ende der 90er. Ja. Aber das war auch robust, da konntest du auch einen Nagel mit in die Wand schlagen, also das
Ich wollte gerade sagen, da hättest du können einen mit erschlagen.
Ja, so ganz so groß war es eigentlich nicht. Also es ging. Also für damalige Verhältnisse war das schon relativ klein, ne? Aber es war auch ein relativ kleines Display. Es war alles, naja, mein Gott, wir hatten ja nichts, ne? Ja. Aber das damals, das war ja auch diese Telefonitis und Telefone wechseln, da war das noch viel schlimmer, glaube ich. Also in den Feature-Phone-Zeiten habe ich mein Telefon öfter gewechselt als heutzutage.
Oh, das würde ich noch nicht mal sagen.
Also bei mir war es so, ja.
Aber da hatte man halt auch, oder zumindest mal ich war da nicht irgend an so eine Marke gebunden. Da hattest du mal ein Nokia, da hattest du mal ein Sony Ericsson, da hattest du mal was anderes noch. Ja, und jetzt?
Ja.
Mein Gott, habe ich halt nur noch iPhones. Aber es ist auch okay so.
Das ist bei mir nicht anders. Seit dem iPhone 3GS habe ich auch nichts anderes.
Hätte ich mir fast ein Android-Phone mal wieder geklickt.
Oh.
Ja, das Nothing-Phone, dieses, wie heißt das nochmal, das 1er?
Ja.
Das iPhone, nee, nicht iPhone. Das iPhone 1. Das Phone 1, CMF-Phone 1, kann das sein? Weil es kostet ja auch, mein Gott, das kriegst du ja auch schon sehr günstig.
Ja.
Wenn du mal guckst, irgendwie mit der Uhr und den Buds, hast du das irgendwie um die 300 Euro gekriegt? Mit in dieser einen Aktion? Also das ist ja schon unverschämt günstig. Klar, kein NFC oder so, aber um ein aktuelles Android-Phone mal wieder zu haben, hätte ich fast gemacht. Fast. Aber wirklich nur fast. Ich habe es nicht getan.
Ja, wozu auch? Also,
wozu auch? Ja. Ja. Weil nur zum selbst nur zum Spielen, ja, sind die Euros dann doch schon eigentlich wieder zu viel. Ja. Weil wenn es dann nur rumliegt und du hast es mal ausprobiert oder mal eine Woche benutzt, das macht, nee.
Nee, wir sind halt zu stark in der Apple-Welt verhaftet, das ist so.
Was heißt zu stark? Ich sage ja auch immer, ich habe ja auch zwischendrin immer mal wieder ein Android-Phone benutzt, über einen längeren Zeitraum. Das funktioniert ja auch wo dann Leute sagen, ja, und der Umstieg, der wird einem so schwer gemacht. Finde ich jetzt nicht unbedingt, ja, mit den ganzen Tools und auch mit den Sachen, oder beziehungsweise die Hersteller machen es einem da ja relativ einfach mittlerweile, ja, den Umzug zu machen. Von daher finde ich es jetzt, also ich selbst, der ja auch technisch ein bisschen interessiert ist, finde das jetzt nicht zu schwierig, da zwischen den zwei Systemen halt hin und her zu springen. Die Frage ist halt, welche Dienste nutzt du wie intensiv? Das kann es einem natürlich schon schwieriger machen, weil wenn du so ein Hardcore iPhoto oder Fotos-User bist, ja, und da deine Bilder in der iCloud hast, der Umzug, ja, okay, der muss erstmal gemacht werden. Ja, ist jetzt auch so trivial oder schnell erledigt. Mhm. Aber je nachdem, wenn du eh schon zum Beispiel Google Fotos auch auf deinem iPhone nutzt, was ist da das Problem, auf Android umzusteigen? Oder selbst auch von Android zu Fotos, du hast die passende App, ja, unter iOS. Das ist jetzt also, das sind alles so Non-Starter für mich. Und ansonsten Kontakte, WhatsApp, ja, das ist ja echt kein Ding, ja.
Das ist korrekt, ja. Also es ist nicht so dramatisch, das kann man schon alles machen, aber wozu? Ich lebe in der Welt
und
bin da zufrieden und es funktioniert Und natürlich gibt es Ecken und Kanten.
Und für mich funktioniert es auch besser als Android.
Ja.
Das ist ja auch wieder so die Sache, ja. Also ich vermisse jetzt nichts an meinem iPhone, was mir Android bietet, ja. Und ich habe Android, wie gesagt, ja auch über einen längeren Zeitraum immer wieder gerne benutzt. Nur,
ja. Du hast halt, naja, es ist halt auch ein bisschen eine Philosophiefrage. Android ist halt ein bisschen individualisierbar. Man hat mehr Möglichkeiten, das Ganze zu individualisieren, das ganze System, was du aber halt
ja, Apple nicht hast. Ja, Sideloading hast du schon von Anfang an gehabt.
Und ja, so und aber Launcherwechsel halt und Nova-Launcher und ja, was es alles gibt und hast du nicht gesehen. Ja, du hast halt mehr Möglichkeiten, damit rumzuspielen. Und wenn man daran Interesse hat, dann ist man halt in der Android-Welt besser aufgehoben. Keine Frage. Du hast halt mehr Einfluss auf das System, du kannst tiefer eingreifen. Damit wachsen natürlich auch Gefahren. Aber wie gesagt, das ist eine Philosophiefrage, wo du dich besser aufgehoben fühlst. Ja. Aber okay, das hatten wir ja auch schon so oft diskutiert, das Thema. Naja, gut. Ich würde sagen, wir sind beim Gadget der Woche angekommen. Oder?
Oh, haben wir noch was?
Wir haben noch was und ich habe mir vorgenommen.
Nein, ich sehe es gerade, weil ich hatte mir die Shownotes noch gar nicht angeguckt.
Okay.
Ich sehe es gerade. Geiles Thema.
Ich habe mir vorgenommen, heute extrem kurz über das Gadget zu sprechen, weil man eigentlich im...
Na, auch von mir aus gerne länger, weil ich bin ja gerade am Überlegen, welche wir uns anschaffen.
Okay.
Das ist jetzt echt ein Zufall.
Ja, ich hatte schon mal angedeutet ja, in der Vergangenheit, dass ich eine neue Heißluftfritteuse habe. Und ich bin ja nun schon lange im Heißluftfritteusen Markt und das ist jetzt für mich keine neue Produktkategorie und auch kein neues Gadget im Alltag sozusagen. Ich setze das Ding seit, wann habe ich die erste von Tefal bekommen? Ich glaube 2011, 12 oder so. Da haben wir damals noch im Apfelkasten, Kasten nicht, es war schon der Klatsch, im Apfelklatsch drüber gesprochen und hatten da ein bisschen über die Vorteile einer Heißluftfritteuse gesprochen. Und seitdem bin ich eigentlich mehr oder weniger im Game drinne, mal mehr oder auch mal weniger, aber ich setze sie doch in der Woche mehrmals ein und sei es nur, um ein Brötchen wieder frisch zu machen oder aufzubacken etc. Das sind so die kleinsten Basisanwendungen, aber man sieht ja im Netz immer mehr geile Rezepte, also heutzutage machen die ja fast alles in der Heißluftfritteuse und man wird ja auch gerade auf Instagram sehr inspiriert, damit mehr zu machen. Also letztens habe ich mir so ein schönes Camembert-Brötchen geschmolzen mit Knoblauch und tralala, richtig schön in der Heißluftfritteuse zubereitet. Das eröffnet ja ganz neue Welten und die Leute werden ja auch immer kreativer, was die Rezeptgestaltung anlangt. Aber das nur so am Rande. Also die Heißluftfritteuse hat sich wirklich etabliert in den letzten Jahren und ist auch immer günstiger geworden. Und fast jeder Hersteller hat ja irgendwo sowas am Start. Und es gibt ja so diese Platzhirschen wie Philips oder wie Tefal, die wie gesagt ganz am Anfang dabei waren. Und dann gibt es natürlich auch die ganz neuen Firmen, die am Markt sind, wie Ninja etc. Und jetzt habe ich jetzt alle Konkurrenzmarken genannt, aber wir sprechen nicht über die drei Marken, die ich heute bereits schon angesprochen habe. Wir sprechen nämlich über einen Hersteller, der in ganz vielen Bereichen am Start ist und der dann auch immer in Produktkategorien einsteigt, wenn er meint, dass es sich noch lohnt oder dass es interessant ist. Wir sprechen heute über die Firma Sharp und wir sprechen über eine Weiterentwicklung der Standardkategorie von einer Heißluftfritteuse, weil in den letzten Monaten, fast schon Jahren, würde ich sagen, kam dann die Zweikorb-Technologie dazu. Jeden Basketballspieler würde das irritieren. Noch ein Korb mehr als üblich, obwohl die haben ja zwei Körbe. Okay, nein, also die Zweikorb-Technologie bedeutet, man hat zwei Einheiten, wo man Essen drin zubereiten kann. Im Gegensatz zu einer Standard-Heißluftfritteuse. Und man kann sie auch separat ansteuern. Bedeutet, wenn ich jetzt mal ganz platt ausgedrückt in dem einen Korb Chicken McNuggets warm mache oder heiß mache und im anderen Korb halt Pommes warm mache, dann kann ich das unterschiedlich ansteuern. Ich kann dem jeweiligen Korb unterschiedliche Temperaturen zuordnen. Auf der einen Seite 180, auf der anderen Seite 200 etc. Und natürlich auch die die Zeiteinheit anders definieren. Und das, wie gesagt, kann ich unterschiedlich machen. Natürlich muss ich nicht beide gleichzeitig betreiben. Ich kann auch nur einen Korb in Betrieb nehmen. Das nochmal zur Erklärung. Also die sind separat.
Sehr gut, weil das wäre noch eine Frage von mir gewesen.
Ja. Genau, sind separat ansteuerbar. Und das Besondere finde ich an dieser Fritteuse, ich habe jetzt natürlich jetzt nicht alle Marktbegleiter vergleichen können und auch nicht wollen, das ist ja auch Unsinn, die ist extrem leicht einzustellen und zu bedienen. Es gibt ein digitales Display, was sich auf beiden Seiten befindet, der Korbeinheit sozusagen. Das ist ganz simpel, da habe ich einmal das Feld Zeit, einmal das Feld Temperatur, das definiere ich, dann drücke ich auf Start und das Ding läuft. Das ist super simpel, super leicht einzustellen, das kann ich, wie gesagt, auf beiden Seiten separat machen und separat ansteuern. Und das ist super toll. Also super simpel zu bedienen. Ich habe nicht einmal in die Bedienungsanleitung reinschauen müssen. Da gibt es doch schon so einige Küchengeräte, wo man sich fragt, naja, was haben die denn gemacht? Wo haben die denn ihre Usability-Schulung gemacht oder haben die geschwänzt bei der Schulung? Also das Ding ist super leicht zu bedienen, selbsterklärend und auch sehr große Zahlen. Man muss jetzt nicht, auch wenn man Brillenträger ist, eine Brille aufsetzen. Also es kommt ja auch im Alter, wird es dann ja auch mit der Sehstärke etwas schlechter. Also das Ding ist auch ohne Brille zu bedienen, finde ich sehr praktisch. Daran muss man ja auch denken. Das ist ein toller Punkt, gute Usability und ein schönes Touch-Display, gar keine Frage. Und das ganze Design ist auch relativ minimalistisch, finde ich. Also es hat sehr wenig Außenkanten, sehr schnell zu pflegen, sehr schnell zu reinigen von außen. Und das Zweite, was mir sehr gut gefallen hat, das Innenleben ist extrem schnell zu säubern und das Ding hat jetzt keine Kanten, keine Ecken. Den Korb kann ich rausnehmen. Ich habe ja nochmal den Unterkorb, wo der eigentliche Korb drin hängt, da wo die Heißluft drin läuft. Das ist alles super schnell und super einfach zu reinigen. Das ist mir bei meinem Vorgängermodell, die natürlich auch schon ein bisschen älter war, aufgefallen, dass der Reinigungsprozess da etwas komplizierter war, etwas aufwendiger war. Und hier ist das alles sehr, sehr simpel zu erledigen. Reinigungsprozess ist super, finde ich gut. Wird wahrscheinlich auch bei den aktuellen Marktbegleitern nicht anders sein, aber hier ist es mir extrem aufgefallen. Reinigungsprozess ist toll, finde ich gut. Auch Spülmaschinen geeignet, zumindest der Innenkorb, da weiß ich genau, ob der Außenkorb müsste eigentlich auch, weil es halt nur Metall und dementsprechend Kunststoff ist von der Außenseite. Die beiden Griffe sind sehr massiv. Lassen sich sehr gut anfassen, sind vom Design auch sehr, sehr schick, finde ich. Also das ganze Ding spricht mich sehr an von der Designsprache, ist natürlich auch immer individuell. Ja, das kann ich eigentlich nur zu der Fritteuse sagen, weil was soll man noch zu dem Ding sagen? Das Ding macht das, was es soll und das macht es gut. Ich finde die akustischen Signale typisch japanisch, die klingen irgendwie total kurios, da muss man sich ein wenig dran gewöhnen, hebt sich aber vom üblichen Sounddesign der anderen Küchengeräte stark ab, finde ich auch wiederum interessant. Am Anfang bin ich ein bisschen zusammengezuckt, weil diese Signalgebung war sehr intensiv und sehr japanisch, ist natürlich auch ein japanisches Unternehmen, liegt auf der Hand. Vielleicht noch als kleine Anmerkung, das Ding hat noch 12 automatische Programme. Da kann man dann halt auswählen, je nachdem, was man drin gart, dann stellt sich das System automatisch ein oder empfiehlt einen dann, die Temperatur und die Zeiteinheit auszuwählen. Ich habe festgestellt, Produkte in der Heißluftfritteuse zuzubereiten, das ist sowieso immer so ein bisschen ein Erfahrungswert. Und man muss dann so ein bisschen spielen, experimentieren, gerade zum Beispiel am Anfang, wenn es neu ist. Man darf das Ding mit Pommes nicht bis oben hin voll machen. Das sollte man dann auch ein wenig ein Gefühl haben, weil sonst werden die Pommes im Inneren, wenn sie stark übereinander liegen, halt latschig. Sollte man auch öfter mal aufmachen, ein bisschen schütteln, dass die eine andere Position einnehmen, die Pommes etc. Aber das ist eine Sache, die man dann mit der Zeit auch lernt. Gerade so Basisprodukte wie Pommes zuzubereiten, das lernt man dann relativ schnell. Und dadurch, dass er ja auch 2 Körbe hat, kann man natürlich auch die Mengen auf 2 Körbe aufteilen. Das sind, wie gesagt, Körbe mit jeweils 4 Liter Fassungsvermögen. So, das war's eigentlich zur Fritteuse an sich. ganz entspannt finde ich den Preis. Man bekommt die gerade bei Amazon für 148 Euro in der Zweikorb-Version. Und da liegt die Konkurrenz, denke ich, ein wenig drüber. Tja, gut, das zu dem Produkt. Bis jetzt keine Beanstandungen seit ein paar Wochen im täglichen oder fast täglichen Einsatz. Jo.
So, wie gesagt, das war jetzt echt Zufall, weil wir sind echt am Überlegen, gerade einen anzuschaffen und sind noch am Überlegen, welchen oder ob es zwei Körbe sein können, müssen, wollen oder doch nur eine. Und ja, wunderbar.
Es kommt immer.
Müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken, das Ding, ja.
Es kommt immer darauf an, wie tief du in das Fritteusen- oder Heißluftfritteusen-Spiel einsteigen möchtest. Ich habe auch festgestellt, dass manche Produkte, bestes Beispiel, Chicken McNuggets. Ab und zu mache ich mal ein paar Chicken McNuggets. Ja, ich weiß, Fast Food, Convenience Food, aber ab und zu mache ich das halt mal.
Die kannst du ja auch selbst machen.
Kann man auch machen. Das ist mir dann teilweise aber auch zu aufwendig. Also manchmal bin ich auch bequem und nehme dann tiefgefrorene und haue die in die Fritteuse, in die Heißluftfritteuse. Das ist jetzt nicht das Problem von dem Modell, das ist ein generelles Problem, was ich bei Heißluftfritteusen festgestellt habe. Wenn du die dann im heißen Zustand konsumierst oder verzehrst, wie auch immer, dann sind die total lecker und schmecken auch total knusprig. Aber ab und zu lasse ich die Dinger auch kalt werden und esse die dann abends noch kalt. Das funktioniert, wenn man die in der Pfanne zubereitet, sehr gut. Die sind dann auch sehr schmackhaft, weil die dann halt auch mit Fett zubereitet werden. Aber wenn du dann die aus der Fritteuse nimmst, dann wird die Panade, also wenn du die aus der Fritteuse kalt werden lässt, ist die Panade nicht so schmackhaft. Die schmeckt dann gar nicht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil sie dann nicht mit Fett durchzogen ist und Fett ist ein Geschmacksträger und es schmeckt dann irgendwie wie trockene Pappe, die Panade. Ja, ganz komisch. Wie gesagt, wenn du die im heißen Zustand verzehrst, sehr lecker, ganz toll, aber wenn du die kalt werden lässt und so als Snack oder so über die letzten zwei, drei dann abends noch isst, schmeckt das nicht so toll. Das habe ich halt festgestellt. Könnte vielleicht auch an der Marke der Chicken McNuggets liegen oder der Nuggets an sich liegen, keine Ahnung. Muss ich vielleicht mal die Marke wechseln. Weiß ich nicht. Bis jetzt habe ich Iglo getestet. Ist jetzt ja auch kein Standardprodukt, was ich so oft esse, aber manchmal, da ist man so auf einem Fast-Food-Trip. Ja, gut, das so als kleiner Erfahrungswert. Oder Rösti aus der Tiefkühltruhe, die schmecken halt auch trocken, ohne Fett, angebratener Pfanne auch nicht so toll. So diese kleinen Rösti-Ecken schmecken aus der Pfanne nach meiner Meinung etwas besser. Ja, weil Fett ist auch ein Geschmacksträger. Klingt zwar hart, aber das ist so. So ist das. Gut, aber das zur Fritteuse. An sich, schöne Idee, schönes Produkt. Und die zwei Körbe eröffnen ganz neue Möglichkeiten. Man muss natürlich auch ein bisschen Platz haben, klar, weil man hat den doppelten Platzbedarf. Gut, jetzt haben wir doch länger über das Produkt gesprochen. Über das Produkt nicht so lange, aber über die Kochtechniken oder das, was mit so einer Heißluftfritteuse möglich ist. Ja. Mich würde mal interessieren, ob überhaupt noch jemand eine richtige klassische Ölfritteuse kauft, ob der Markt überhaupt noch außerhalb von Gastronomie existent ist.
Ich denke schon, dass es welche gibt, die ihre Pommes gerne wirklich fettig in Öl. Ja. Oder generell gerne frittieren. Mhm. Dafür brauchst du halt, wie gesagt, entsprechend auch eine Fritteuse. Aber der Markt ist natürlich nicht ohne Grund so explodiert. Wenn man überlegt, vor einigen Jahren, als so die ersten Modelle kamen, auch mit diesem Rotieren und einen Löffel Öl noch zugeben, ja, etc. Mhm. Das war so der Anfang. Und wo wir heute sind mit diesen, ja, es ist im Prinzip ein Mini-Heißluftbackofen, die aktuellen Modelle. Mhm. Da hat sich viel getan und ich denke, die Nachfrage ist einfach auch da, weil Leute schon gerne dieses Endergebnis hätten, aber ohne das Öl vom Frittieren.
Und ohne den Gestank. Und das kommt noch dazu.
Das kommt noch dazu, genau. Du kannst es halt sehr gut im Haus machen. Viele machen es ja dann draußen.
Ich habe das früher auch draußen gemacht.
Meine Schwiegereltern auch, die hatten die Garage ja, du konntest ja von der Küche direkt in die Garage gehen bei denen. Und da stand in der Garage die Fritteuse.
Absolut. Ich habe ja auch so ein, das habe ich schon mal erzählt, aber ich sag's gerne nochmal, weil ich das für eine super praktische Erfindung halte. Ein transportables Induktionskochfeld. Und ich koche gewisse Gerichte draußen. Zum Beispiel der klassische Kartoffelpuffer. Den mache ich draußen. Dann geht der Gestank durch die Nachbarschaft und die kriegen alle lange Zähne, weil sie Hunger auf Puffer bekommen. Aber das ist mir auch egal. Aber ich koche draußen gewisse Gerichte. Ja? Und du hast auch den ganzen Fettspritzer.
Also da hätte ich jetzt kein Problem, das mit in der Küche zu machen. Ja,
aber ich habe da so ein kleines Tischchen und dann mache ich das dann auf der Terrasse und dann können die Fettspritzer sich auch im Garten verteilen.
In deiner Outdoor-Küche?
Ne? Naja, es ist keine Outdoor-Küche, so wie ich mir eine Outdoor-Küche vorstelle. aber es ist halt, sagen wir mal, eine spontan aufgebaute Outdoor-Küche, ja.
Ich habe zuletzt ganz andere, ja, wohl auch kochen, aber keine Fritteuse, sondern ich war dieses Jahr auch wieder mal am Gucken nach einem neuen Gasgrill, beziehungsweise wie sich der Gasgrillmarkt entwickelt hat.
Okay, ja.
Und war da am Gucken und bin da über einen Hersteller gestolpert, der Gasgrills auch als Einbauversion für die Autoküche zum Beispiel anbietet oder aber als Standalone-Gerät. Und ich hatte so ein Modell im Blick, was ich halt nur von Bildern gekannt habe und habe mal geguckt, wie die preislich liegen. Und da hat die Einbauversion ab 13.000 gekostet. Mhm. Und dann als Standalone mit Unterbau und Stahl und was weiß ich alles, lag da um die 17. Und ich noch so, nice, aber nichts für mich.
Das sind dann auch Leute, die das als Hobby betreiben, Enthusiasten.
Und das waren, und das waren noch so die günstigeren Modelle bei dem Hersteller. Und ich so, wuh.
Ich meine, das ist ja alles ganz gut, wenn sich so Leute so in dieses Hobby reinsteigern. Das finde ich super. Ich finde das immer toll, wenn man was exzessiv betreibt. Das ist schön, wenn man sich da tief reindenkt. Aber ich hoffe dann auch, dass die Leute, die so einen teuren Grill sich anschaffen, auch dann die Fleischqualität auf den Grill legen und daran das nicht sparen. Das bringt ja nichts. Das
ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja.
Ich sag mal, lieber einen günstigen Grill, aber ein ordentliches Fleisch obendrauf. Das ist im Endeffekt viel wichtiger. Ja, es bringt ja nichts, wenn du einen Grill für 13.000 Euro hast und da dann in den Aldi latscht und da irgend so ein günstiges Steak draufschmeißt.
Die günstigen Minutensteaks.
Genau.
Dann holst.
Ja, das ist ja nicht die Lösung, nach meiner Meinung. Das ist dann am falschen Ende gespart oder am falschen Ende gedacht. Das Gleiche, du kaufst ein iPhone für 1500 Euro und machst dann für 99 Cent eine Alibaba-Hülle drum. Ist auch ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Meine Meinung.
Boah.
Oder
gar keine Hülle.
Das zeigt dann natürlich denjenigen, denen es egal ist und der dann auch die Kohle hat, wenn das Ding kaputt geht, sich ganz schnell ein neues zu kaufen. Ich habe eine Studie gelesen aus den Staaten, da ist es eigentlich im Moment so ein Statussymbol, sein iPhone nackt zu betreiben, weil der symbolisiert damit, ist mir scheißegal, ich habe Kohle, ich kann mir sofort ein neues kaufen. Ist auch ein Statement. Ja, kann man diskutieren. Gut, das ist zum Thema Heißluftfritteuse und Outdoor-Küchen. Ich bin ja gerade dabei, mich mit Pizzaöfen zu beschäftigen und habe festgestellt, dass eine Marke, die ich gar nicht in dem Segment verortet habe bisher, ganz stark den Markt aufmischt. Der Quasi-Standard ist ja die Marke Oni, also Doppel-O-N-I. Die sind ja sehr beliebt und sind auch sehr gut. Und jetzt habe ich gesehen, dass die Firma Tefal mit einem Produkt eingestiegen ist.
Und war das vielleicht auch dieses Reel, was ich dir geschickt hatte?
Kann sein. Das habe ich aber, glaube ich, schon vorher gesehen. Der Kollege,
das kann sein. Ja, genau.
Der etwas korpulente Koch mit der Ja, ja. Mit der Glatze.
Bei Bernd Zehner, glaube ich.
Ja, der macht dafür Werbung für das Produkt. Und über ihn bin ich auch darauf aufmerksam geworden. Mhm. Allerdings muss man vorsichtig sein. Er ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine hundertprozentig authentische Werbung ist. Keine Ahnung. Aber ich habe mich intensiv mit dem Produkt jetzt so ein bisschen, ich habe mich intensiv mit dem Produkt auseinandergesetzt. Und ich finde, durchaus auf Augenhöhe, zumindest von den theoretischen Werten zu Oni. Weil Oni hat ja mittlerweile auch ein strombetriebenes strombetriebenes Gassystem, auch wieder ein Widerspruch. Nein, einen strombetriebenen Pizzagrill im Angebot oder Pizzaofen im Angebot. Und das Tefal-Produkt ist durchaus konkurrenzfähig, jedenfalls von den technischen Daten her. Würde ich gerne mal testen. Ich muss mal gucken, ob Tefal noch bei, bei der Agentur ist, wo ich sie verorte. Mal schauen. Gucken wir mal. Ja. So ist das. Aber auch so ein Hype-Thema. Pizzaöfen.
Ja.
Ne? Auch in den letzten Jahren erst so richtig heiß geworden, im wahrsten Sinn des Wortes.
Ja, im wahrsten Sinne, genau.
Ja. Und du hast natürlich, wenn das Ding aufgeheizt ist, auf der Maximaltemperatur und der Pizzastein richtig heiß ist, in 90 Sekunden eine Pizza, ne?
Flammkuchen geht auch
ja,
sehr
ja,
gut.
Ja, klar, aber Öfen. Ganz schnell halt zubereitet. Aber du
sehr viel machen, genau.
Du musst natürlich auch wegen einer oder zwei Pizzen, lohnt sich das ja auch nicht. Du musst Produktion machen, dann macht das ja keinen Spaß.
Also wenn dann hier für so einen Partyabend oder so,
genau.
Wenn du sagst, okay, wir haben eben relativ viele Gäste da und du hast dann den einen Pizzaofen, weil du musst auch mal gucken.
Teigvorbereitung.
Du sagst, ein Pizzaofen. Nee, Teigvorbereitung nicht. Alleine die Zubereitung, weil du hast die ja wirklich sehr schnell, ist die sehr gut. Ja. Wenn du dann sagst, hier, du hast irgendwie, keine Ahnung, ein paar Leute da oder so, du kannst ja eine machen. Die wird gegessen in der Zwischenzeit. Wie gesagt, jeder kriegt da ein, zwei Stücke, je nachdem, wie viele Leute ihr seid.
Genau.
Dann ist das schon wieder gut. Ja,
wie gesagt, so schnell. 90 Sekunden hat
du kannst da
Schnitt.
Innerhalb kürzester Zeit, was heißt kürz in Anführungszeichen, weil du kannst ja in der Regel nur eine auf einmal machen, aber du kannst da 10 Pizzen durchhauen. Ja, das geht ja relativ zügig. Das Längere ist dann im Prinzip die Vorbereitung.
Ja gut, du kannst ja schon welche vorbelegt haben sozusagen.
Nee, ich meine dann Pizzateig.
Ach so, ja klar, der Teig. Ja.
Das
deswegen
Schnippeln und
deswegen
so
sage ich ja auch, wenn du sowas machst, dann musst du halt eine Produktion machen, damit du auch eine Teigmenge vorbereitest, damit sich das lohnt, ne, das Ganze. Ja. Der Teig muss ja auch ein bisschen gehen und ein bisschen sich entfalten und ausruhen sozusagen.
Je nachdem, wie du es machen willst, 48 Stunden.
Sollte man schon machen, ja, genau.
Etc. Kann man machen, muss man nicht, du kannst ja auch schnell, aber.
Ja, aber wenn, dann möchte man natürlich auch dieses perfekte Ergebnis haben letztendlich. Ne? Wenn man sich die Arbeit macht, dann sollte man sich auch die Zeit nehmen dafür. Angeblich soll man das Zeug auch einfrieren können, den Teig. Ich weiß nicht, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, ob das wirklich so gut schmeckt, dann, keine Ahnung. Ich habe mich da noch nicht so tief reingedacht, weil mir fehlt erstmal der perfekte Ofen dazu.
Du könntest auch die Pizzen kurz vorbacken und tiefkühlen, wenn du einen entsprechenden Tiefkühler hast.
Ja.
Kannst du deine selbstgemachte Pizza als Tiefkühlpizza?
Das machen ja andere genauso. Pizza Wagner und hast du nicht gesehen, die machen es ja nicht anders letztendlich. Ist ja ähnlich.
Genau.
Ähnliches Konzept.
Ja. Außer, dass sie halt die Backstraßen und Kühlstraßen direkt im Anschluss haben.
Ja.
Das musst du halt dann alles von Hand machen, aber.
Ja.
Theoretisch könntest du dir da auch, wenn du vorproduzierst, deine eigene TK-Pizza machen.
Das ist korrekt. Das ist ja auch, es gibt ja diese Pizzamanufakturen, wo man online Pizzen bestellen kann oder auch mittlerweile in den Supermärkten, die jetzt ähnliche Qualitätsansprüche haben an ihre Pizzen und sich von den Massenprodukten abheben, zum Beispiel Pizza Gustavo.
Dann allerdings auch preislich, ja.
Ja, aber auch gut schmecken, sage ich jetzt mal. Besser als zu Standardpizzen wie von Dr. Oetker oder von Wagner.
Okay. Das will ich auch schwer hoffen, weil wenn du alleine schon mal die Preise betrachtest, wenn du mal guckst, so eine günstige TK-Pizza für 2,49, ja, und dann guckst du bei den anderen und zahlst da teilweise,
ja,
je nachdem.
Aber die sind jetzt auch ein bisschen größer, die Pizzen, also hast auch ein bisschen mehr Masse als jetzt so eine Dr. Oetker-Pizza. Also die Gustavo Gusto ist wesentlich größer und schmeckt auch nach meiner Meinung um Längen besser.
Wobei die, glaube ich, auch zwei Pizzagrößen haben, oder?
Es gibt einmal die Luftig, die ist jetzt neu rausgekommen. Die heißt so, die heißt Luftig, weil sie halt so einen luftigen Boden hat. Die ist etwas kleiner, aber auch günstiger. Und es gibt die klassische, mit dem sie bisher am Start waren. Allerdings ist das auch mittlerweile nicht mehr so der Platzhirsch am Markt. Da sind jetzt mittlerweile auch andere Firmen auf den Zug aufgesprungen und wollen
noch
besser werden.
Werbung hast. Genau, gerade in der Online-Werbung hast du ja hier aktuell welche, die Werbung rauspumpen ohne Ende. Ja.
Ich habe jetzt auch online bestellt, mal bei einem Unternehmen, was mir noch sympathischer ist als die Gustavo Gusto. Und da bin ich von schwer begeistert. Das kam dann wirklich per Express-Sendung, ja, tiefgefroren. Hat auch alles funktioniert, versandtechnisch. Also heutzutage kann man ja mit Trockeneis wirklich alles realisieren, genau, letztendlich. Und die sind ungefähr im gleichen Price-Arrangement wie die Gustavo Gusto. Aber noch ein bisschen besser vom Geschmack. Und die Belagsqualität ist noch ein wenig besser. Also das sind, die Salami ist noch besser, noch authentischer italienisch als die besagte. Das ist natürlich immer eine Geschmacksfrage, ne? Aber du hast halt das Zeug dann frei Haus, kannst es in die Tiefkühltruhe schmeißen und musst dich da nicht drum kümmern, in den Supermarkt zu latschen. Ja, aber gut. Auch so ein Thema, was sich in den Jahren erst mit diesen neuen Pizzen etabliert hat. Und Steffen Hensler ist jetzt auch in den TK-Markt der Pizzen eingestiegen.
Echt?
Jupp, aber ich schon nicht mitgeregt, der hat natürlich die Preismarke noch mehr gesprengt. Ich glaube, der liegt deutlich über 5 Euro. Deutlich über 5 Euro. Da bin ich gespannt, ob er sich mit dem Preis lange halten kann. Weil da bist du ja schon sehr nah an einer frischen Pizza aus dem Restaurant.
Nee. Für 5 Euro kriegst du da nichts.
Naja, er liegt ja bei 6,99.
Dann kriegst du auch nichts.
Naja, wenn ich jetzt schon 7 Euro für eine TK-Pizza hinlege, dann kann ich auch nochmal locker
sagen. Das ist eine andere Frage.
Da bin ich ja, ne, dann ist der Aufwand, mehr auf den Tisch zu legen, nicht mehr so hoch. Der preisliche Aufwand. Gut. Mein Gott, wir hätten auch heute einen Kulinarik-Podcast draus machen können. Das würde mich auch nochmal interessieren, einen kulinarischen Podcast auf die Beine zu stellen. Aber da gibt es ja auch schon so viele.
Ja.
Und wir sind ja Hobbyisten und da fehlt uns natürlich die Expertise. Vielleicht sollte man...
Wenn ein Hobbyist wie der Herr Melzer einen Podcast machen kann über Kochen, dann kriegen wir das auch noch hin.
Das ist der beste italienische Koch außerhalb Italiens.
Genau.
Ja, ich sag ja, vielleicht sollte man sich mit einem Profi zusammentun und so das Konzept an den Start bringen. Hobbyist mit Profi. Das wäre auch eine Idee.
Das ist ein Wortspiel. Hobbyist mit Profi. Haha.
Ach so, ja.
War das keine Absicht eben?
Nee, da hast du erst ein Wortspiel draus gemacht. Ich habe das...
Die Domain gleich registrieren.
Ja. Ich wollte nicht Amateur sagen, um mal ein anderes Wort in den Podcast einzustreuen, um auch mal zu zeigen, dass mein Wortschatz größer ist als die drei Wörter, die ich immer so verwende.
Nee, aber wie gesagt, die Domain musst du direkt registrieren. Mit allen Endungen und allen Schreibweisen.
Wenn ich alle Domains registriere, die mich irgendwie interessieren, dann hätte ich aber echt ein finanzielles Problem. So.
Ja,
es gibt ja Leute, die wollen noch alte Domains ganz teuer veräußern, die ich gerne hätte. Und das ist auch so ein Thema. Ja?
Das gibt es auch. Ja. Da gibt es wieder welche, die haben Domains gekündigt, die sie nie genutzt haben.
Ja, meine ich ja. Oder wollen sie halt verkaufen? Nee.
So. Ich hatte gerade von mir gesprochen. Ich habe zuletzt auch wieder ein paar Domains storniert.
Ich hoffe, du hast nicht die Domain storniert, die auch mit Klatsch endet und anders anfängt.
Nee,
die hast nicht, du noch. Nein. Okay. Die gibst du auch hoffentlich nicht weg.
Nein.
Okay. Und wenn du sie weggibst, sagst du mir vorher bitte Bescheid. Aber nicht einfach so kündigen und verfallen lassen, weil das wäre zu doof. Nee. Das macht man nicht.
Die kann man ja übertragen. Also
das ist ja, klar. Nee, da hast du recht.
Die andere, die du meinst, führt auf unseren Podcast.
Ja, das ist gut.
Da habe ich wenigstens eine Umleitung drin, dass sie dahin geht.
Gut, so ergibt es auch Sinn, dann liegt sie nicht trocken rum und ungenutzt.
Genau, ja.
Gut, sonst bekommst du noch digitalen Schimmel, das muss auch nicht sein.
Nee.
Das digitaler Schimmel, also heute präge ich wieder Wörter, du meine Güte. Gut, in diesem Sinne
genau,
würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Wir hätten jetzt das Ende auch abschneiden können und einen separaten, wirklich separate Sonderfolge daraus machen können. Ja. Clevere Leute, die das vermarkten, machen das wahrscheinlich. Vielleicht sollte ich mal ein paar TK-Pizzenhersteller anschreiben für einen Werbeblock. Nachdem ich heute so viele Marken ja gedroppt habe, eigentlich ja, marketingtechnisch total bekloppt, ja, so viele Marken zu droppen.
Genau, kostenlos einfach verschenken. Ja.
Mein Gott, unsere Reichweite einfach zu verschenken, das ist alles nicht gut.
Ja, unglaublich. Ja.
Naja, die Millionen von Zuhörerinnen und Hörern, ja, ja.
Mindestens.
Mindestens, ja, ja.
Mindestens.
Gut.
Okay, aber in diesem Sinne.
In diesem Sinne machen wir das Ding dicht, bevor wir noch mehr Quatsch erzählen. Okay, jo. Also bis nächste Woche dann.
Bis dann, ciao.
Tschüss.